Stur lächeln und winken. Lächeln und winken. Kowalski, Zwischenbericht.
Bis zur Kanalisation sind es noch 150 Meter.
Und die schlechte Nachricht?
Unsere letzte Schaufel ist abgebrochen.
Ah, verstehe. Rico, du gehst auf Müllpatrouille. Wir brauchen Schaufeln und treib noch ein paar Eisstiele auf. Der Schacht darf nicht noch einmal einstürzen.
Und ich, Skipper?
Du schaust einfach süß und knuddelig rein, Private. Heute verpfeifen wir uns aus dieser Bruchbude.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Matt Tech Smoothie. Ich mal wieder aus München, mein Kollege auf meinen Ohren, Herr von und zu Benedikt Stanitzek aus dem wunderschönen Aachen. Und ich sehe, was die Zuhörer natürlich nicht sehen können, bei dir scheint die Sonne und bei mir regnet es.
Richtig, ja, hallo. Mir auf den Ohren wieder zugeschaltet aus München, hast du ja schon gerade gesagt, Sebastian Deutsch. Aus dem diesmal verregneten München. Das ist total verkehrte Welt, ne?
Eigentlich ist echt, bei mir normalerweise habe ich immer besseres Wetter.
Ja, siehst du mal. Und ich werde hier gerade von meinem Tisch geblendet. Also wir könnten heute keine Tonprobleme bekommen, sondern ich sehe dich dann einfach nicht mehr, weil das so gleißend hell hier ist. Aber ich beschwere mich nicht. Es ist nämlich wirklich schön momentan wieder, nachdem es die Woche irgendwie eher wieder so Aachener Niesel war. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, in Aachener Niesel ist so klassisch, da steht der Regen in der Luft, so ganz feine Sprühe.
Kommt von allen Seiten, von oben, von der Seite, von unten.
Von unten. Das ist ganz widerlich. Habe ich auch noch nirgendwo anders gesehen wie hier. Das ist ein Grund, warum diese Stadt verlassen gehört. Nee, das ist wirklich ätzend. Vor allen Dingen als Brillenträger. Oh, ja. Weil dann ist die Brille von vorne und von hinten nass.
Von überall.
Ja, von überall.
Kannst du nur warten, dass es so nass wird, dass die Tropfen runterperlen.
Ah, das perlen, genau. Der gute Lotus-Effekt.
Ja, genau.
Ja, nee, aber ja, momentan ist schön. Ah, jetzt lässt das Gleißen da auch ein bisschen nach. Dann sehe ich auch wieder was. Ja, apropos sehen, was haben wir denn heute so... Was haben wir uns mitgebracht? Oder wollen wir erstmal...
Ich wollte gerade sagen, du hast doch mit Sicherheit irgendwas zu erzählen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich meine, wir haben uns jetzt ja auch 3 Wochen nicht gehört, statt nur 2.
Stimmt, das ist ja einiges. Ja, tatsächlich habe ich so ein paar Dinge. Ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, oder so, hat mir meine Mutter ein Foto geschickt von einem Brief, dass der für mich angekommen ist bei meinen Eltern zu Hause. Hä? Was ist das denn? Keine Ahnung, was das ist. Mutter, mach das mal auf. Und da war ein Travel-Bug drin.
Nein!
Doch.
Nein, nicht im Ernst.
Das Bild wollte ich nämlich total machen, aber ich wollte dir diese Überraschung nicht klauen.
Oh Gott, das habe ich ja vollkommen verdrängt.
Ja, da ist unser Travel-Bug, den wir, Achtung, wir haben den ausgesetzt am 25.05.2011.
Ach du Schande.
Mit so einem USB-Stick dran. Den habe ich ja natürlich noch nicht gesichtet, weil ich der
lad dir vorher ein gutes Virusprogramm runter.
Ich werde natürlich auf einem geschützten Server öffnen, weil wer weiß, was das für ein Kopf soll.
Heißer Tipp, mach's am Institut.
Die freuen sich. Nachdem unser Cluster jetzt Viren gereinigt wurde, weil da Malware drauf war. Das war ein ziemlich big deal hier an der RWTH.
Wie geil ist das denn?
Ja. Ich habe ein paar. Also
ich bin gerade am Überlegen, hatten wir da irgendwie was hinterlegt, wann der zurückgeschickt werden soll? Ich glaube schon.
Exakt.
Oder?
Genau. Also, den haben wir ausgesetzt, als am 25.05.2011 zurückgekommen ist. Tatsächlich ist er am 16.05.2020. Aber seine Reise sollte zu Ende sein am 25.05.2013. Also 2 Jahre sollte der unterwegs sein.
Das war jetzt ja ein bisschen länger.
Ja, ich finde halt lustig, wie auch dieser USB-Stick aussieht. Das ist 1 GB Toshiba USB-Stick.
Ja, das war damals schon High-End.
Ja, damals, als die Dinosaurier noch lebten.
Genau.
Und ich habe natürlich mir auch ein bisschen nachgeschaut, wo der denn so
rumgegeist
ist. Das
wäre nämlich meine nächste Frage
gewesen,
weil du kannst ja gucken, wo der immer überall aufgetaucht ist.
Exakt, exakt. Wir haben den tatsächlich auch irgendwann dann mal als vermisst gemeldet, weil der weg war. Aber der hat dann einfach seine Reise fortgesetzt. Der ist dann von jemandem wieder gelockt worden. Also der ist von uns quasi aus Siegburg, da bei uns aus dem Wald, Richtung Eifel gewandert. Und da war nämlich auch der, zum Beispiel, war der in Schwammaul am Ruhrsee. Also quasi, das ist das mein Naherholungsgebiet hier in Aachen. Wenn man aus Aachen rausfährt, fährt man halt in die Eifel an den Ruhrsee. Da war er auch tatsächlich. Lustig. Vor mir, bevor ich in Aachen war, war der USB-Stick schon da.
Ja, das war Vorsehung.
Dann ist der tatsächlich Richtung Leipzig, also bis nach Naumburg an der Saale, das ist bei Leipzig. Und von da aus ist er dann halt wieder zu meinen Eltern geschickt worden.
Also aus Leipzig ist er dann per Post verschickt worden, oder?
Genau.
Ah, okay.
Das ist relativ kompliziert, weil die Seite irgendwie dumm ist. Dass du musst halt jeden einzelnen Eintrag durchklicken und es gibt sehr viele Einträge dazu, wo der überall war.
Aber also konntest du nachvollziehen, ob der sozusagen von der Eifel nach der Leipzig gesprungen ist, sag ich mal, ob den jemand eingepackt hat oder ob
also er war der ziemlich schon lang gewandert ist? Er war ziemlich lang in der Eifel, wobei das relativ kompliziert nachzuvollziehen ist, weil da steht halt nicht, also da steht immer die Caches, in denen der halt tatsächlich gelandet ist und da stehen halt immer nur Koordinaten. Das heißt, du müsstest jedes Mal diese Koordinaten nehmen, die in Maps eingeben und gucken, wo die Koordinaten sind. Hm. Und bei über 200 Einträgen, die Ding hatte, ist das halt auch eine Sisyphus-Arbeit.
Wir sollten vielleicht dazu sagen, mit den Caches und so, worum es überhaupt geht, das haben wir gar nicht erzählt. Ach so,
genau. Also ich war so fasziniert, dass das Ding nach 9 Jahren einfach wieder aufgetaucht ist.
Ja. Also man muss dazu sagen, wir haben, das war dann 11. Klasse, 2011, ja, müsste 11. Klasse gewesen sein, oder?
Ja, 13 haben wir Abitur gemacht.
Ja, genau. Da gab es so relativ, also neu kann man eigentlich nicht sagen, also gab es schon länger, aber da haben wir so wirklich Wind davon bekommen und da hat das, ist das auch so ein bisschen aufgelebt bei uns in der Region. Geocaching, das ist ja mehr oder weniger für die Leute, die es nicht kennen, so ein bisschen moderne Schatzsuche, wo man mit einem
Pokémon Go für alte Leute
oder so, wo man mit einem GPS-Tracker oder eben auch mit einem Handy, damals waren die Handys noch nicht so gut GPS-fähig, muss man dazu sagen.
Richtig. Du hattest damals schon das iPhone 3GS.
Ja, stimmt. Aber ich meine, die hatten ja eine Genauigkeit von 10, 15 Meter oder sowas.
Ja, genau.
Das konntest du dafür eben nicht gut nutzen. Und auf jeden Fall hattest du dann eben so einen GPS-Tracker. Und da konntest du dann auch im Internet eben gucken, wo es einen sogenannten Geocache, also eben einen fiktiven Schatz, sage ich mal, gibt. Und dann musstest du eben die Koordinaten eingeben und den dann suchen mit diesem GPS-Tracker. Und an dem Ort war dann eben immer ein Versteck. Da gab es dann auch Tipps, sage ich mal, die waren auch unterschiedlich groß. Meistens war das irgendwie so ein bisschen wie so eine kleine Brotdose, sage ich mal, wo dann ein Log drin war, wo sich dann jeder, der es gefunden hat, reinschreiben konnte, so nach dem Motto, hey, ich habe es gefunden, vielen Dank für das schöne Versteck oder sowas. Und bei manchen Sachen war dann eben, wenn die Dose groß genug war, waren da auch noch so Gimmicks drin, eben, die man austauschen konnte, wo man dann eben, damit man auch was von dem Schatz hat, etwas rausnehmen konnte und im Gegenzug sollte man was reinnehmen. Und speziell, um eben das Ganze für einen selber interessanter zu machen, gab es dann eben diese Travel-Bugs. Und da konnte man dann eben an entweder irgendeinen Gegenstand oder wie wir es gemacht haben, an einen USB-Stick, diesen Travel-Bug dran machen. Das war letztendlich auch, glaube ich, ein QR-Code oder ein Zahlen-Buchstaben-Code irgendwie. Und den konnte man dann eben auf dieser Plattform, wo diese ganzen Caches im Internet auch hinterlegt waren, damit man weiß, wo man suchen muss, konnte man den dann eben immer loggen und sagen, wo man den gesehen hat oder wo man ihn aufgenommen hat und wo man ihn hingebracht hat, sodass man die Reise eben nachvollziehen konnte von dem Ganzen. Und der ist jetzt eben nach fast 10 Jahren wieder bei uns gelandet.
Ich bin echt mal gespannt, was auf diesem USB-Stick drauf ist, wenn ich ehrlich bin. Das wird dann in der nächsten Folge, werde ich das mal wahrscheinlich auflösen.
Gott, ich bin jetzt schon riesig gespannt.
Ja, dann ist mir die Überraschung gelungen tatsächlich. Dann hatte ich noch als zweites Thema tatsächlich, was ich mir so rausgesucht habe, The Dragon Has Landed.
Ja,
das war natürlich in der. Ja, wir saßen auch samstags bei uns oben auf der Terrasse und waren am Grillen. Das war ja quasi, oh Gott, ich darf jetzt nicht letzte Woche sagen, weil sonst weiß wieder keiner, wovon ich spreche. Wir haben heute, also ja, ich spreche vom 30.05.2020. Da konnte man um 21.22 Uhr live den Start der SpaceX Falcon 9 sehen, die das erste Mal seit 2011 von amerikanischem Boden Astronauten zur ISS gebracht hat mit der Dragon Crew Kapsel. Das war, also für, ich hatte so das Gefühl, bei uns in der Tech-Community war das schon ein ziemlich big deal. Einfach nur, weil es halt neu ist und ja. Keiner so richtig wusste, also entweder wird es halt ein historischer Misserfolg oder ein historischer Erfolg. Also,
naja, egal, wie man das jetzt sieht. Sagen wir so, dadurch, dass ja die Probeflüge eigentlich dann alle doch geklappt haben.
Es ist halt immer noch Raketenwissenschaft.
Ne? Ja, klar, das stimmt schon.
Letztendlich spackst du zwei Leute auf einen riesigen, also auf eine riesige Bombe und zündest sie an und guckst mal, was passiert.
Fackelst die Bombe kontrolliert ab.
Kontrolliert, ne? Das ist halt, wie unser Strömungsmechanik-Prof sagt, wenn sie wüssten, wie genau, wie präzise diese Sensoren arbeiten, würden sie nie wieder in ein Flugzeug steigen. Das mit dem kontrolliert ist halt, also du kannst es so sicher wie möglich machen, aber letztendlich ist es halt eine kontrollierte Explosion und das ist ja quasi eigentlich schon ein Widerspruch in sich.
Tja.
Aber es hat alles wunderbar funktioniert. Da haben sehr viele Leute sehr viel coole Arbeit gemacht und auch eben, dass dann die Booster und die Rakete wieder planmäßig wieder zurückgekehrt sind und gelandet sind.
Das war ja, muss man sagen, ja der eigentliche Clou an der Geschichte fast.
Exakt.
Ich meine, halt Leute ins Weltall geballert hat die NASA ja schon vorher.
Exakt. Ja, und dass es halt ein Privatunternehmen war, das gab es auch noch nie.
Das stimmt.
Das waren immer sind das immer staatliche Organisationen gewesen.
Ja.
Das ist eigentlich ganz cool. Der Trick daran war, dass SpaceX das jetzt wieder SpaceX-like gemacht hat, so wie alle Elon Musk-Unternehmen das halt machen. Sie haben die Weltöffentlichkeit daran teilhaben lassen.
Ja.
Mit halt Livestreams und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab so einen Online-Simulator, wo man selber versuchen konnte, die Dragon Crew an die ISS anzudocken.
Ja.
Das war ein ziemlich cooles Feature, fand ich eigentlich. Jetzt, wie realistisch das ist, kann man ja sich da hinstellen, aber es war einfach cool, weil es tatsächlich die Leute so ein bisschen dann wieder da gepackt hat und sie da an dieses Thema rangeführt hat. Was meines Erachtens auch ein Grund war, was die Amerikaner auch in dem Race to the Moon, warum haben die Amerikaner den quasi dieses Race to the Moon oder generell das Space Race gewonnen im Kalten Krieg? Nicht, weil sie mehr Erfolge gefeiert haben, das haben nämlich die Russen haben mehr Firsts geschafft.
Ja.
Das einzige First, was die Amerikaner geschafft haben, waren der erste Mann auf dem Mond.
Ja.
Alles andere haben die Sowjets abgestaubt. Aber warum haben die Amerikaner gewonnen?
Weil's öffentlichkeitswirksam war.
Exakt, sie haben die ganze Welt daran teilhaben lassen, ja. In einer Zeit, wo das ja eigentlich, es ist vorhin jetzt heutzutage so globale Berichterstattung und Fernsehübertragung, Live-Schalten, ist vollkommen normal, aber man müsste sagen, das war Ende der 60er. Also da war das halt der Shit. Und die Sowjets haben das halt alles als Staatsgeheimnis, ultra geheim gemacht und dann wusste halt einfach keiner davon.
Ja.
Also kann man sagen, das ist halt der Key to Win und das haben wir halt jetzt auch wieder gemacht. Was halt wirklich cool war, dass man da, ist auch ein bisschen Risiko, weil es guckt ja jeder halt zu.
Wenn's schief aber es guckt geht, ja jeder zu. Ist doof.
Geht's halt richtig schief. Ja. Ne? Auch. Wobei ich sagen muss, eins habe ich wieder so, das ist auch immer mein, wo ich denke, so Tesla würde ich nie mehr, ich würde mir nie einen Tesla kaufen, weil ich diese riesen Touchscreens in diesen Autos einfach bekloppt finde.
Ja,
ich will auch nicht für alle Informationen meinen Kopf quasi von der Fahrtrichtung wegdrehen müssen auf diese riesen Touchscreen in der Mittelkonsole, weil da alles drauf angezeigt, selbst die fucking Geschwindigkeit.
Das sieht auch einfach, finde ich, designtechnisch nicht gut aus.
Ja, das ist aber, da bist du auch dann, es gibt wahrscheinlich genauso viele Leute, das sieht alles futuristisch aus, aber ich möchte mein Auto nicht futuristisch haben. Einfach, das ist einfach persönlicher Geschmack. Mag ich nicht. Und jetzt haben die auch bei SpaceX da zum Navigieren dieses Dragon Crew Mopeds Touchscreens eingebaut. Und ich frage mich, ist das wirklich nötig?
Vor allem also, denke ich mir auch, ist das wirklich die bestmöglichste Technik?
Ja, das meine ich mit nötig, also weil natürlich kannst du das einbauen, aber ist das die beste Möglichkeit, den Astronauten zu erlauben, dieses Ding anzudocken, wenn sie da mit so einem Touchscreen am Rumfummeln ist? Wäre es nicht für das haptische Feedback besser, so einen Joystick zu haben? Also nichts ist aus dem Grund, wie bei Flugzeugen ist da sehr viel Arbeit reingeflossen. Wie müssen die Bedienelemente für ein Flugzeug aussehen, damit der Pilot quasi optimale Kontrolle über das Flugzeug hat.
Ja.
Das macht man auch bei Autos, macht man das auch. Da wird sehr viel Geld und Aufwand investiert, gerade in so User-Interfaces, wie Driver-Ergonomie. Wie muss ich quasi das Cockpit gestalten, damit der Fahrer den perfekten Überblick hat. Da gibt es auch viele Fails, wo du so manchmal denkst, oh, boah, wirklich? Weißt du, wo die Blickführung auch nicht stimmt.
Ja.
Aber da haben die das auch gemacht oder haben sie einfach gesagt, boah, spacken
sieht
wir
geil aus, machen wir.
Exakt.
Ja, vor allem, ich denke mir auch, Ich meine, gut, das wird natürlich alles doppelt und dreifach wahrscheinlich gesichert sein. Aber ich meine, wenn dir dann so ein Touchscreen ausfällt, dann fehlen dir halt irgendwie direkt, keine Ahnung, 10 Bedienknöpfe. Wohingegen, wenn du ein normales Schaltpult mit unterschiedlichen Knöpfen hast, dann geht halt nur ein Knopf kaputt eventuell.
Vielleicht hatten sie auch quasi noch hardwired Backup. Quasi,
ja, höchstwahrscheinlich. Wie gesagt, die werden sich das schon sicher ausgedacht haben, das System. Aber trotzdem, ich denke mir...
Vielleicht war das auch alles automatisiert und der hat nur für die Schulterkaufung. Steve Jobs bei der ersten iPhone-Vorführung. Kennst du die Geschichte?
Nee.
Als das erste iPhone vorgestellt wird, war der Prototyp nicht in der Lage, tatsächlich die Dinge zu tun, die sie wollten, die sie tun. Da lief ein Video drauf ab und er hat diese Gesten einfach perfekt darüber gesagt, sodass es aussah, als ob er das gesteuert hatte. Dabei war das einfach nur ein Video, das auf diesem Gerät ablief, weil das nicht zu mehr in der Lage war.
Fake it until you make it.
Exakt, und das ist einfach, das ist Apple. Und die haben es immer geschafft, dass es funktioniert hat. Von daher... Aber ja, ich will jetzt da nicht die Props von SpaceX schmälern, das ist schon eine gigantische Leistung, weil man sieht, wie die angefangen haben. Da sind sehr viele gute Leute, die da auch hundertprozentig hinter dem Projekt ist. Das ist ja immer, eigentlich muss man sagen, generell alle Elon Musk-Projekte, da sind immer sehr viele Leute, die da mit Herzblut hinter sind und deshalb funktionieren die auch so gut, weil da davon leben diese Projekte. Und das ist schon ein great achievement. Ich muss mal aufpassen, dass ich dieses Denglisch wieder zu können. Also das haben sie wirklich, also ich war ein bisschen nur, dass ich schon mitgefiebert habe und dass das alles so cool geklappt hat. So oft sieht man ja auch nicht so Raketenstarts, vor allem so medienprominent.
Mhm. Ja, ich habe auch mir ein paar von diesen Testflügen angeguckt, weil ich das einfach immer wieder cool finde.
Ja, wenn die vor allem diese Booster dann landen dann auf diesen Schiffen, das ist eigentlich schon
ziemlich. Ja, aber cool. Leider ist ja die Webcam von dem Schiff ausgefallen, genau beim Aufsetzen von dem. Trägerrakete.
Wahrscheinlich kommen da wieder die ganzen Verschwörungstheoretiker, die sagen, das ist gar nicht, hat gar nicht stattgefunden oder so. Also ladida.
Sag das bloß nicht zu laut, vielleicht wussten sie es bisher nicht.
Ja, das ist so lustig. Du hast ja wegen dem ganzen Start hast du ja quasi, konntest du ja außen aus der Rakete rausgucken. Ne? Mhm. Eigentlich ist das jetzt wieder, weil das ist ja ungeschnitten. Da müsste es jetzt eigentlich müsste jeder Verschwörungstheoretiker oder sagen die Flat Earther sagen so, aber irgendeine Ausrede finden die dafür.
Das war ein Fischei-Objektiv, das wirkt nur so.
Ja, wie auch immer. Aber ja. Aber ich finde das schon krass, dass es da überhaupt Kameras gibt, die das überstehen können, wenn da so ein Booster landet. Und dass es davon überhaupt irgendwann mal Bilder gab, dass das jetzt da ausgefallen ist. Ja, ist halt aber.
Naja, gut, aber ich meine, es gab ja auch schon Versuche, wo Leute einfach eine GoPro in eine Styroporbox gepackt haben, um sie vor der Kälte zu schützen und dann einen Wetterballon hochgeschickt haben und dann auch schon die Erdkrümmung.
Ja, auch das finde ich ehrlich ähnlich erstaunlich, dass die Technik das einfach aushält.
Ja.
Auch ja, natürlich ist es technisch möglich, aber ich finde es trotzdem einfach, weil das sind so
schon cool.
Unwirkliche Bedingungen, in denen das dann trotzdem noch funktioniert. Das schon, ja. Ah ja, und dann habe ich eine kleine Überleitung zu dem, was hast du momentan erlebt. Also da musste ich auch ein bisschen drüber schmunzeln. Die Zerstörung des Drostens in der Bild und dann der riesige Bumerang, der aus der Wissenschaftscommunity Richtung Bild zurückkam. Ich habe das auf Twitter verfolgt und ich fand es wirklich lustig, wie man sich so ins eigene Fleisch schneiden kann und sich als moralische und vor allem wissenschaftliche Review-Instanz aufspielen kann, wenn man die Bild-Zeitung ist. Ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat, ne, dass die Bild sich angemaßt hat, klären zu können, wie valide denn eine medizinische Studie ist. Weil, also, man kann das kritisieren, man kann sagen, da sind Ungereimtheiten drin, aber ich finde, man sollte nicht als Bild-Zeitung sich da hinstellen und sagen, hier, das ist falsch, das muss man anders, muss man so machen, weil warum schreibt ihr dann dieses lächerliche Kackblatt, wenn ihr viel besser medizinische Studien machen könntet? Dann macht sie doch.
Ja.
Und wenn da, also deine erste Red Flag ist schon, wenn die Leute, die du da aufführst, als quasi größte Ankläger, sich instantan quasi davon distanzieren, dann hast du schon ein Problem. Und wenn dann auch noch rauskommt, dass du denjenigen, den du da anklagst, quasi eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit eingeräumt hast, da drauf auf alle Vorwürfe Stellung zu nehmen, dann denkst du dir, tut mir leid.
Manchmal glaubt man wirklich, gerade bei der Bild, finde ich so, denk doch mal 10 Meter weiter.
Die, die ziehen einen ganzen Berufsstand, nämlich die Journalisten, in den Dreck einfach. Ja. Weil es gibt ja auch Journalisten, die ordentliche Arbeit leisten. Und die sind auch wichtig, gerade für eine freie Gesellschaft sind Journalisten, die kritisch Dinge hinterfragen, ultra wichtig. Aber sie dürfen halt nicht zu weit gehen. Die Wissenschaftscommunity regelt sowas auch schon alleine.
Ja.
Also, und da braucht man nicht noch so Drecksblätter.
Ich denke da nur an hier den, wie hieß er nochmal? Da mit dieser Verjüngungskur, wo die auch bei MedTech Smoothie, bei MedTech Smoothie, bei uns, bei Methodisch Inkorrekt.
Sie haben es zuerst bei uns gehört.
Nein, bei Methodisch Inkorrekt, relativ am Anfang, wo die da diese chinesische Forschungsgruppe.
Ich habe keine Ahnung.
Ach, wie hieß denn der nochmal?
Ich kann dir nicht helfen, es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, da was ich einfach
der noch Professor, hinaus wollte. Professor Vacanti? Nein.
Wie hieß das? Ach doch, Charles Vacanti.
Ja, genau.
Mit den Stammzellen, die sich selber
jetzt
regeneriert haben.
Der da auch irgendeinen Schwurbel produziert hat. Und das ist ja letztendlich auch von alleine durch die Wissenschaftscommunity zerfetzt und widerlegt worden.
Das ist innerhalb von ein paar Wochen von möglicher Nobelpreis zu größter Wissenschaftsskandal aller Zeiten avanciert.
Ja.
Und das ist auch nur dadurch, weil das eben dann, wenn das veröffentlicht wird, dann gucken sich das andere Leute kritisch an, versuchen das nachzustellen und finden raus, hör mal, das ist Blödsinn, was da passiert.
Ja. Nicht umsonst steht auch immer in den, oder gerade in der Medizin, in diesen Diskussionsteilen immer drin von wegen, wenn irgendetwas das erste Mal nachgewiesen wurde oder wenn es halt im Mausmodell nachgewiesen wurde, dass es halt erstmal nur im Mausmodell war, dass man noch weiter erstmal nochmal dieses Experiment reproduzieren soll unter anderen Bedingungen und dann eben erst gucken muss, ob sich das überhaupt letztendlich auf den Menschen übertragen lässt.
Ja, das sind ja quasi schon die ersten Punkte für eine gute Forschung oder für eine. Also dann weiß man schon mal, wenn Leute sowas kritisch und nicht hinstellen, das ist die Ultima Ratio, dann weißt du eigentlich schon mal, das geht schon mal schief. Was da ist. Also, in dem Sinne, mein Schluss-Hashtag, ich habe Besseres zu tun. Den habe ich mir tatsächlich gemerkt. Also, ja.
Ja.
Boah, jetzt habe ich echt viel gequatscht.
Stimmt. Ja, bei mir gibt es eigentlich gar nicht so wirklich viel spektakuläres Neues. Ich bin, wie du schon richtig gemerkt hast, wieder in München, nicht mehr in der Heimat. Lerne für meinen Examen, demnach erlebe ich relativ wenig tagsüber, weil ich eigentlich morgens aufstehe, frühstücke, lerne, Mittagessen, lerne, Abendesse, ins Bett gehe.
Lerne. Im Schlaf.
Im Schlaf, genau. Oh, das wäre schön. Einfach so ein Buch unter das Kopfkissen legen und dann sickert das so langsam.
Traum.
Ja, buchstäblich Traum. Nee,
buchstäblich, ach Gott.
Ja, deswegen habe ich eigentlich nicht wirklich spektakuläre News, von denen ich erzählen kann. Deswegen würde ich dir direkt die Frage stellen, ohne Umschweifen. Was hast du uns heute Schönes mitgebracht?
Was habe ich Schönes mitgebracht? Ich habe als Paper mitgebracht, wie ein Zug, nur ohne Strom und Schienen.
Aha.
Ich glaube, sowas hatte ich auch schon mal, angeschnitten, aber
ja, als ich
jetzt habe ich
gelesen,
mal ein Paper rausgesandt.
Als ich das gelesen hatte, dachte ich mir so, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Aber ich hab dann nochmal hochgescrollt, weil ich dachte so nicht, dass du das schon mal irgendwie gebracht hattest, aber ich habe nichts gefunden.
Nein, das habe ich noch nicht gebracht, aber ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen.
Das kann sein.
Dann habe ich als Diskussionsthema, ich habe den Driving Style und dann das Geld.
Da bin ich auch sehr gespannt, was mir das sagen soll.
Und zwischendurch habe ich mir, das hatte ich noch auch schon mal die Tage, also irgendwann schon vor ein paar Wochen gefunden, das Einkaufswagenproblem. Ich habe das unter die Kategorie gepackt, Nepper, Schlepper, Arschgeigen, weil das hat jeder von uns schon mal erlebt und sich drüber aufgeregt. Aber ich fand es ganz gut, die wissenschaftliche Betrachtung vom Einkaufswagenproblem. Von daher habe ich das auch nochmal aufbereitet. Ja, es gibt dazu eine wissenschaftliche Deutung.
Okay, da bin ich ja.
Psychologen, die deuten alles. Aber ich find's lustig. Wahrscheinlich, weil es Psychologie ist.
Ja, sehr schön. Ja, ich habe als Thema mitgebracht, eine Erektion vergisst weniger.
Okay.
Mir fällt gerade auf, ich habe immer so richtige Clickbait-Titel irgendwie.
Ja.
Aber
gibt's
ich
gar nicht mehr. Ja, vor allen Dingen, ich habe auch die letzten Folgen geguckt. Du bleibst auch öfters im Untergeschoss hängen, ne?
Nein.
Nein.
Gut, ich meine, ne, Urologie und so.
Ich wollte gerade sagen, als angehender Urologe ist das für dich auch quasi die Normalhöhe.
Genau, ich komme halt nicht höher. Nee, und als Diskussionsthema habe ich dann noch, worüber ich mich eigentlich in der Einleitung aufregen wollte, aber mir dann gedacht habe, darüber kann man auch eigentlich sehr gut diskutieren, diesen wunderschönen R-Wert mitgebracht, über den ich mit dir diskutieren möchte noch.
Oh nice, Coronavirus, das hatten wir noch nie.
Ja, ich weiß, ich komme immer wieder darauf zurück, aber ich meine, ich mache nur Medizin und aktuell passiert erstreckend wenig außer Corona.
Wahrscheinlich schon, aber das geht im Grundrauschen unter.
Ja, ohne Witz, also ich habe wirklich aktuell Probleme, aktuelle Themen aus der Forschung zu finden, die nichts mit Corona zu tun haben. Wenn du bei PubMed einfach mal guckst und auch die Journals, also nicht nur nach den Top-Artikeln suchst, sondern auch einfach die Journals nach neuen Artikeln durchschaust, es gibt fast nur Sachen, die sich in irgendeiner Art und Weise mit Corona beschäftigen. Ich meine, ja, ist ja gewisserweise auch sinnvoll, aber für uns halt ein bisschen langweilig, aber der R-Wert, das ist hoffentlich nicht zu Corona-lastig.
That's your life now.
Genau. Und dann habe ich noch, bevor du mit dem Rauskehrer ganz am Ende kommst, habe ich noch einen kleinen Fun-Fact mitgebracht bezüglich Gin bei Allergien. Und ohne Schleichwerbung dafür zu machen, zu diesem Active O2-Getränk.
Der Powerstoff mit Sauerstoff.
Richtig. Du bist schon richtig Werbung verseucht. Sehr schön. aber da lass dich mal überraschen, was ich da noch...
Ja, tatsächlich. Also Gin mit Allergie bin ich persönlich auch ziemlich angefixt, weil wenn ich tatsächlich meine Allergie mit Gin therapieren könnte, das wäre quasi eine Win-Win-Situation.
Na, siehst du?
Wobei, ob ich dann weniger schwummrig bin, wenn ich statt Cetirizin, wie Tic Tacs, dann Gin trinke,
tja, müsste man das mal ist ausprobieren. Halt die Sache. Hat auch mal eine kurze Anekdote in Infektiologie, da hatten wir das Thema Malaria und was man da eben als Präventivmaßnahmen machen kann. Da hatte dann die Dozentin auch gesagt, dass ich frage mich, wie man zu dieser Studie gekommen ist, bei uns wird das wahrscheinlich durch keinen Ethikantrag durchgehen, aber ein kontinuierlich, ich glaube, das war auch eher ein theoretisches Modell. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber wenn du es schaffst, einen kontinuierlichen Blutalkoholspiegel von 2,0 Promille zu halten, wirkt das auch präventiv bei Malaria. Weil sich dann die Plasmodien da nicht vermehren können.
2 Promille. Also quasi in Bayern kann man dann mit noch nach Hause fahren.
Mehr oder weniger. Oh, wenn du entsprechend Übung hast.
Ja, 2 Maß ist doch vollkommen normal. Ja. Ah. Ja, cool. Ich bin gespannt. Dann erzähl uns doch was über deine Erektion. Was zum Teufel.
Oh Gott, warum hast du das gesagt? Ich will nichts über meine Erektion erzählen.
Okay. Schnitt!
Schnitt. Piep.
Nein, wir sind ungeschnitten.
Genau, wir sind ungeschnitten. Also, eine Erektion vergisst weniger, was es damit auf sich hat. Und zwar habe ich nach, wie gesagt, etwas längerer Suche doch etwas gefunden, was aktuell ist und nicht mit Corona zu tun hat. Und zwar gab es da einen wunderschönen Artikel im Journal of Alzheimer's Disease Reports vom 22.04. diesen Jahres. Und der Autor heißt Owen Sanders. Und das Paper hat den schönen Titel, also es ist ein Review-Artikel, Sildenafil for Treatment of Alzheimer's Disease, a Systematic Review. Frage Nummer 1, kennst du Sildenafil?
Nein.
Aber du kennst Viagra.
Ja.
Sildenafil ist der Wirkstoff von Viagra.
Sag das doch.
Habe ich jetzt ja gesagt. Nee, und zwar haben die nämlich, also muss man erstmal sozusagen als Basiswissen, muss man dafür wissen, Sildenafil war ja letztendlich auch als Viagra damals ein Zufallsfund, dass es eigentlich eher für eben erektile Dysfunktion sinnvoll ist, weil man eben bei der Studie, also es war konzipiert als Blutdruckmedikament, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere. Da hat man aber herausgefunden während der Zulassungsstudie, dass es eben den Blutdruck nicht ausreichend senkt, aber dafür die Männer alle halt gut eine Erektion kriegen. Und
das wollte nämlich auch gesagt haben, dass das, wenn das jetzt auch noch für was anderes gut ist, dann ist das ja quasi in der Geschichte dieses Medikaments. Weil das ja,
ja, genau. Also man hat sich schon primär sozusagen eine vermeintliche Nebenwirkung in Anführungszeichen als Hauptwirkung zunutze gemacht und es dann eben als, als Mittel bei erektiler Dysfunktion zugelassen. Es ist ein sogenannter PDE5-Hemmer, steht für Phosphodiesterase 5-Hemmer. Das ist einfach ein Enzym in unserem, also diese Phosphodiesterase ist einfach ein Enzym bei uns im Körper, das verschiedene Moleküle verstoffwechselt und das wird eben durch die Sildenafil gehemmt und ist mittlerweile außerdem noch bis auf erektile Dysfunktion auch noch bei pulmonaler Hypertonie, also einem Bluthochdruck der Lunge zugelassen, weil es da auch noch wirkt. Allerdings ist das sehr beschränkt auf spezielle Formen von dieser pulmonalen Hypertonie, weil das eben nicht für alle einsetzbar ist, je nachdem, was für ein Pathomechanismus du dahinter hast. Noch generell zur Alzheimer-Erkrankung. Die Alzheimer-Erkrankung ist eigentlich nichts anderes als eine spezielle Form der Demenz, eine sehr manifeste Form der Demenz. Also Patienten, die Alzheimer diagnostiziert haben, sind halt schwer krank, muss man eigentlich sagen. Und eine Demenz ist so definiert, also nicht einfach als Vergesslichkeit, so wie das oft im alltäglichen Gebrauch abgetan wird, so nach dem Motto, ja, der vergisst seine Handynummer, der ist dement, hört man da schon mal ab und zu. Aber Demenz ist das Einbußen der kognitiven Fähigkeiten, die das alltägliche Leben betreffen. Also sozusagen, dass deine kognitive Fähigkeit so eingeschränkt ist, dass du nicht irgendwie eben Namen oder Handynummern unbedingt vergisst, sondern dass es eben so gravierend schon ist, dass du dein alltägliches Leben, wie du es vorher geführt hast, nicht weiterführen kannst. Und da gibt es, also das wird jetzt ja schon seit mehreren Jahrzehnten erforscht, diese Alzheimer-Erkrankung. Man hat relativ schnell herausgefunden oder hat anfangs angenommen, dass es hauptsächlich durch die Ablagerung von einem falsch gefalteten Protein in den Nervenzellen im Gehirn die Ursache dafür ist. Das ist das sogenannte Beta-Amyloid. Das ist dieses,
ich glaube, das hatten wir schon mal. Das kommt mir bekannt vor.
Ja,
das,
genau. Das wüsste ich sonst nicht. Stimmt. Das hatte ich auch schon mal erzählt gehabt bei hier dem Lithium, glaube ich. Dem Salz gegen's Vergessen.
Genau, genau. Stimmt, ich erinnere mich. Ach, da habe ich das her. Ich wusste nämlich, irgendwas kam mir jetzt
für die Zuhörer, vor, die vielleicht das Thema nicht gehört haben, erzähle ich es gerade nochmal. Man hat aber mittlerweile auch herausgefunden, dass es eben nicht nur dieses Beta-Amyloid ist, sondern viele Faktoren logischerweise da mit reinspielen. Das hat auch mit den Veränderungen von noch anderen Proteinen zu tun, einer Dysbalance letztendlich von den verschiedenen Ionen, die in und um unsere Nervenzellen herumschwirren. Es hat auch noch was mit dezenten Entzündungsreaktionen und generellem oxidativen Stress, der auf die Nervenzellen einwirkt, zu tun. Und das sind alles also eine multifaktorielle Genese, wie man so schön sagt. Und dieses Paper hat jetzt eben verschiedene Paper, die eben die Wirkung von Sildenafil bei Alzheimer-Erkrankungen erforscht haben, sich angeguckt und die dann eben verglichen und geguckt, inwiefern das eben die Erkrankung verbessern könnte. Man muss dazu sagen, man ist darauf gekommen, weil man nämlich herausgefunden hat, dass die Phosphodiesterase-Level von dem Protein selber und auch von der mRNA, die dafür ja zuständig ist, dass dieses Protein gebildet wird, in Alzheimer-Patienten in den entsprechend betroffenen Gehirnregionen signifikant erhöht ist im Vergleich zu altersgematchten Vergleichskohorten. Also man hat sich eben Alzheimer-Patienten angeguckt und dazu eben Patienten ohne Alzheimer im selben Alter mit gleichen sonstigen Erkrankungen und so weiter und hat eben gemerkt, dass da dieses Phosphodiesterase 5-Level bei den Alzheimer-Patienten signifikant höher ist. Und demnach hat man eben gedacht, okay, wenn das eben signifikant erhöht ist, dann wird es ja höchstwahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise Einfluss auf die Erkrankung haben. Also gucken wir mal, was passiert, wenn man das Ganze hemmt. Das haben sie als erstes an, also diese Review besteht aus insgesamt 2 Studien, wo man das an Zellkulturen gemacht hat, also einfach in der Petrischale sozusagen. Da hat man schon zeigen können, dass man mit Sildenafil eine Reduktion von diesem Beta-Amyloid erzielen konnte. Dann gab es noch 11 Mausstudien, die mit da in das Review eingeflossen sind, wo die eben verschiedene Knockout-Mäuse hatten, also wo man durch Genausschaltung oder so letztendlich Alzheimer bei den Mäusen ausgelöst hat, aber auch Mäuse, die einfach natürlich gealtert sind und dadurch eben kognitive Einbußen hatten, wo man eben auch gesehen hat, dass pathologische Vorgänge da in verschiedenen Arten und Weisen reduziert werden konnten und auch die Kognition, wobei ich mich da gefragt habe, inwiefern man die Kognition einer Maus genau messen kann. Wahrscheinlich mit irgendwelchen Labyrinthen oder ähnlichem. Im Zweifelsfall irgendwie über Futter. Das musst du mir
sagen. Ja, weil irgendwie muss man das ja auf eine Zahl runter immer.
Ja, ja. Ich habe mir halt jetzt nicht die ganzen einzelnen Artikel nochmal angeguckt, aber.
Das soll uns auch reichen, dass man das irgendwie messen konnte.
Genau, und auch noch 2 Studien mit eben Alzheimer-Patienten: einmal mit 10 Alzheimer-Patienten und einmal mit 14. Wo man eben eine einmalige Gabe von Sildenafil gemacht hat und dann geguckt hat, inwiefern das eben die Hirnleistung verbessert. Und da hat man eben gesehen, dass, also man hat dann ein sogenanntes funktionelles MRT vom Kopf gemacht. Beim funktionellen MRT machst du im Prinzip kein Bild wie beim normalen MRT. Also Magnetresonanztomographie ist ja letztendlich eine Schnittbildgebung von Körper, Gewebe, ohne Röntgenstrahlung, sondern nur durch die Anregung von Wasser eigentlich letztendlich. Aber ich erkläre jetzt nicht das Grundprinzip eines MRTs. Man macht ein Bild vom Körper. So.
Mach das doch mal als Thema.
Oh, nee. Oh, das müsstest du eher machen. Das ist ja schon eher Physik.
Ja. Hä, wieso bin ich für Physik zuständig?
Weil ich das sage. Du hattest Physik, LK.
Die Physik.
Die Physik. Ja. Ja, und beim funktionellen MRT machst du eben nicht nur ein Schnittbild, sondern im Prinzip eine Filmaufnahme, was dann den Vorteil hat, dass du eben zum Beispiel den Blutfluss und auch den Sauerstoffverbrauch messen kannst. Und man hat eben gesehen, dass bei den Patienten, wo man da eben einmalig Sildenafil gegeben hat, sowohl die Sauerstoffversorgung als auch der Blutfluss verbessert wurde und hat dann dadurch darauf geschlossen, dass das natürlich auch die Hirnleistung potenziell verbessert. Jetzt ist natürlich die Frage, bisher ist das ja so ein bisschen eine Blackbox. Ne? Du weißt, du hast das PDE5 erhöht. Das scheint irgendwie im Zusammenhang damit zu stehen, weil wenn du es hemmst, werden verschiedene Leistungen besser. Ist aber halt so ein bisschen eine Blackbox. Demnach hat man dann eben geguckt, dass man diese Blackbox besser versteht. Ich habe jetzt versucht, weil das recht komplex in diesem Paper drin war, das möglichst verständlich runterzubrechen auf nur ein paar fachchinesische Wörter.
Mir graut das schon. Aber du hast doch immer so schwierige Themen.
Ja, es ist halt manchmal schwierig, ohne alles zu erklären, das verständlich rüberzubringen. Und zwar musst du dir eigentlich nur 3 Stoffe merken. Und ich habe auch Abkürzungen für die Stoffe.
Oh, toll.
Der eine Stoff ist zyklisches Guanosin-Monophosphat, kurz CGMP. Mhm. Nummer 1, CGMP, merken.
Ja, das merke ich mir auch.
Das zweite kannst du dir auch einfach merken, da ist nämlich die Abkürzung CAMP. Da musst du nur einen Buchstaben auswechseln, das ist nämlich
das Küchen.
Zyklisches Adenosin-Monophosphat. Und das ist etwas komplizierter, das ist der sogenannte Proliferator Activated Receptor Gamma Coactivator 1 Alpha. Kurz
ja, okay.
PGC1-Alpha.
Oh Gott, ja.
So, er reibt sich die Augen.
Ja, es ist Sonntag.
Bist du noch bei mir?
Ja, C-Dings und C-Alpha und ja.
Okay, bist nicht wirklich bei mir, aber egal, ich erzähl's ja trotzdem. Nee, das CGMP, also sowohl CGMP als auch CAMP sind eigentlich im Körper ubiquitär, also überall vorkommende Botenstoffe, sage ich mal, oder Stoffe, die letztendlich die Konnektivität von Zellen und letztendlich Signalwege unterstützen oder hemmen können. Das ist so die Grundfunktion. Jetzt ist so dieses PGC1-Alpha ist eben ein Rezeptor-Koaktivator, wie es in dem Namen schon drin steht. Und hohe Level von diesem PGC1-Alpha hemmen die Sekretion des Enzyms, was dieses Beta-Amyloid synthetisiert. Und dieses Beta-Amyloid spielt ja, wie gesagt, eine Schlüsselrolle in der Pathogenese von der Alzheimer-Erkrankung.
Okay.
Und dieses CGMP und CAMP können eben über eine unterschiedliche Interaktion miteinander die Regulation von diesem PGC1-Alpha stimulieren. Also sprich, wenn du hohe Level von den beiden, also von CGMP und CAMP hast, wird auch das PGC1-Alpha hochgeregelt. So viel zur Basis.
Jetzt. Ja, was ich mich nur frage, ist, weil du jetzt grundsätzlich ja dann sagst, dass da, weiß man, also ist man sich sicher, dass es keine anderen Querverbindungen da geht, auf die, wenn du da eingreifst, dann auch noch Einfluss nimmst?
Doch, also man weiß, da gibt es super viele Querwege. Ich habe es jetzt nur auf die beschränkt.
Ach so, ja, weil das könnte ja dann auch gefährlich sein, wenn du da quasi, du versuchst eine Wirkung davon auszuknipsen, aber dann gleichzeitig, weiß ich was, irgendwas anderes schädlich
ist. Also es ist so zum Beispiel, wenn du jetzt nur eben die Aktivität oder die Regulation von dem PGC1-Alpha dir anschaust, dann ist es so, dass zum Beispiel das CGMP über zwei unterschiedliche Wege die Expression von dem PGC1-Alpha aktiviert und über einen anderen Weg gleichzeitig hemmt und dadurch für eine Regulation an sich sorgt. Jetzt ist es aber so, dass mit dem CAMP noch zusätzlich ist es so, dass CAMP symbiotisch mit dem CGMP einen und denselben Weg, einen von den zwei, was CGMP aktiviert, eben noch zusätzlich aktiviert. Und gleichzeitig ist es so, dass CAMP einen Weg aktiviert, der letztendlich die Hemmung, die über das CGMP abläuft, hemmt. Also durch die
Hemmung. Die Hemmung hemmt, also
das. Genau, letztendlich aktiviert indirekt.
Ja.
Durch die Hemmung der Hemmung hast du ja letztendlich eine Aktivierung.
Ja, oder eben nur eine Abschwächung. Auf
jeden Fall. Ja, oder dass eben die Aktivierung überwiegt im Gegensatz zur Hemmung, sage ich
mal. Ja, okay.
Also du siehst, das ist hochkomplex und da waren auch super. Also ich kann. Packt das Paper natürlich wieder in die Shownotes. Das ist auch ein komplett frei zugreifbarer Artikel. Jeder, der sich dafür interessiert und, sage ich mal, medizinisch Vorbildung hat, empfehle ich das durchzulesen, weil ich das super interessant fand, das Paper. Aber die Schaubilder sind echt kompliziert mit vielen Signaltransduktionswegen eben. Und ich habe es versucht, eben möglichst auf das Wesentliche zu beschränken.
Okay, aber das, ja, dann.
Sobald du in der Hirnchemie rumfuschst, ist es sowieso so, dass es hochkomplex wird. Und.
Quacksalber.
Ja, genau, Quacksalber. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wo spielt da das PDE5, was wir mit dem Sildenafil beeinflussen, noch rein? Und zwar ist es nämlich so, dass das PDE5 letztendlich dafür da ist, dass CGMP abgebaut wird.
Mhm.
Das bedeutet, bei Alzheimer-Erkrankungen ist es anscheinend so, dass durch die hohen PDE5-Levels wird halt relativ viel CGMP abgebaut. Das bedeutet, du hast weniger CGMP, was dieses PGC1-Alpha aktivieren kann. Und durch die fehlende Aktivierung davon hast du eine relativ hohe Produktion von dem Beta-Amyloid, was eben für diese Alzheimer-Erkrankung zuständig ist.
Okay, soweit ganz schlüssig. Wenn wir die ganzen.
Genau, wenn wir das drumherum einfach mal ignorieren, sage ich mal. Und wenn du natürlich jetzt mit Sildenafil die Möglichkeit hast, das PDE5 zu hemmen, wird natürlich wieder weniger CGMP abgebaut, wodurch du dann über diesen vorher beschriebenen Weg letztendlich es schaffst, höhere Level von dem CGMP zu haben, wodurch du dann natürlich wieder mehr dafür sorgen kannst, dass das Beta-Amyloid nicht produziert wird. Weil letztendlich kannst du durch die Hemmung von PDE5 gleichzeitig auch die Produktion von Beta-Amyloid hemmen.
Also indirekt, meinst du?
Indirekt, genau.
Ja.
Wie gesagt, du hast da viele Hemmungen und Aktivierungen, die letztendlich zu einem Endpunkt führen.
Ja, soweit, also ja, ich habe wie, nur im Hinterkopf, dass man damit ja auch irgendwas anderes, weil irgendeine Verbindung, die man noch nicht sieht, beeinflusst.
Ja.
Aber ja.
Man hat gleichzeitig aber auch noch herausgefunden, an so ein bisschen Paradoxon war das, hat man gemerkt, dass wenn man sich jetzt nur das cGMP anguckt, dass sehr niedrige Level von cGMP zu einer Erhöhung von dem PGC1-Alpha führen, was man ja möchte.
Ja, aber genau sowas meine ich halt. Ja.
Mittlere Level von cGMP, die das Level von PGC1-Alpha erniedrigen und hohe Level wiederum aktivieren. Also du hast im Prinzip da in der Dosis-Wirkungskurve im Prinzip so ein U. Weil du letztendlich bei niedrigen Leveln hast du einen gewünschten Effekt, bei mittleren hast du eigentlich einen nicht gewünschten Effekt und bei hohen Leveln hast du wieder einen gewünschten Effekt.
Aber das ist doch schön, dann das ist ein Optimierungsproblem damit.
Ja, das Problem ist nur, dass sie noch nicht genau gecheckt haben, warum. Das haben sie selber geschrieben. Dass sie noch nicht
immer mit euren Blackboxen. Ihr schüttet irgendwelche Dinge in Leute rein und dann... Ja.
Nicht in Leute, oh in Mäuse.
Ja, irgendwann noch in Leute. Oh Gott, ja. Von mir aus. Das wohl upturnste Penis-Thema, das ich je gehört habe.
Das hast du jetzt sehr schön gesagt.
Aber das zeigt halt, wie komplex das eigentlich ist und eigentlich wie erschreckend wenig man da wieder drüber weiß. So dass, also, euch wird auf absehbare Zeit erstmal nicht langweilig. Weil nee, alleine definitiv. So ein Thema.
Gerade was die Hirnchemie angeht.
Ja, eben, da kannst du ja noch so viel tun, da bist du ja erst so quasi am Anfang. Man hat damit jetzt eigentlich.
An der Oberfläche.
Damit hat man eher für mich mehr Fragen aufgetan als beantwortet.
Absolut, so ist das auch. So, und jetzt hat man dann eben geguckt, man musste natürlich auch gucken, wie viel Sildenafil will man denn geben. Und da hat man herausgefunden, dass verhältnismäßig niedrige Dosen von Sildenafil am besten den gewünschten Effekt bringen. Man kommt dadurch dann schon durch in diesen Bereich mit den hohen cGMP-Level. Also man hat ist sozusagen am rechten Ende von diesem U, wenn man das sich auf
dem Graphen. Das ist ein gutes Bild, ja, genau.
Auf dem Graphen vorstellt. Also bist du da auf jeden Fall im sicheren Bereich. Und ich meine, es ist natürlich immer gut, wenn du möglichst wenig von einem Wirkstoff geben kannst.
Das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Du hättest ja auch die hohe Dosis nehmen können, aber warum solltest du, wenn du es auch den gleichen Effekt mit niedrigen Dosen hinkriegst?
Ja. Und was man nämlich auch gleichzeitig gemerkt hat, also es gibt von diesem, wie man sich schon denken kann, von diesen Phosphodiesterasen gibt es eben mehrere. Die Phosphodiesterase 5 wird eben durch Sildenafil gehemmt, aber bei hohen Dosen von Sildenafil aktiviert der Wirkstoff gleichzeitig die Phosphodiesterase 2, die wiederum für den Abbau von cAMP zuständig ist. Das bedeutet, das möchte man ja nicht, weil man will ja die Wirkung von cAMP nicht negativ beeinflussen, weil cAMP letztendlich ja synergistisch mit dem cGMP wirkt.
Ja.
Deswegen bleibt man da auf jeden Fall eher im Niedrigdosisbereich, weil man dann eigentlich die beste Wirkung hat.
Gewünschte Wirkung.
Genau, die beste gewünschte Wirkung hat. Gleichzeitig hat man noch an sozusagen sonstigen Wirkungen gemerkt, dass einfach auch noch Sildenafil dafür sorgt. Da hat man jetzt gar nicht genau die Wege beobachtet, wie das funktioniert, sondern hat nur den Effekt beobachtet, dass durch Sildenafil antioxidative Enzymlevel erhöht wurden im Gehirn. Und gleichzeitig wird auch noch der Zelltod von hypoxischen Nervenzellen, also von Nervenzellen, die eigentlich zu wenig Sauerstoff kriegen, um zu überleben, auch noch gehemmt wird. Letztendlich schützt es die Nervenzellen davor abzusterben, wenn sie ein bisschen zu wenig Sauerstoff kriegen. Was ja auch ein wünschenswerter Effekt ist, prinzipiell.
Ja, kann man mitnehmen, würde ich mal sagen.
Genau. Kommen wir noch ganz kurz dazu. Ich meine, letztendlich sind Patienten, die Alzheimer haben, ja in der Regel keine sonst kerngesunden Patienten, sondern eben Patienten mit Komorbiditäten, also sprich mit weiteren Erkrankungen. Da ist natürlich dann auch die Frage, inwiefern das Sildenafil damit interagiert. Da hat man dann einmal geguckt, wie das ist, bezüglich Depression, Diabetes, kardiovaskulären Risikofaktoren.
Da hätte ich jetzt nämlich auch eher gesagt, wenn das ja grundsätzlich auch als Herzmedikament gedacht war, was
und
das
eben
damit, wenn
Cholesterin,
sowas
ist. Weil das so halt die vier häufigsten Komorbiditäten des alten Menschen einfach aussehen, muss man sagen. Kennt man
Herz-Kreislauf,
ja
auch. Herz-Kreislauf, genau. Cholesterin, Diabetes, ja.
Okay. Genau, bei Depressionen war es so, dass man sich im theoretischen Modell von dem Wissen, was man jetzt schon hat, es so ist, dass erhöhte cGMP-Level dafür sorgen, dass Serotonin vermehrt aufgenommen wird, Und bei Depressionen hast du generell eigentlich schon einen Serotoninmangel ja im Hirn, wodurch du als Therapeutikum selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer gibst ungefähr. Also um die Konzentration künstlich zu erhöhen, sage ich mal. Weil du die Wiederaufnahme in die Zelle halt verhindern möchtest dadurch. Deswegen hat man gedacht, dass die eben da irgendwie sich im Wege stehen könnten. Letztendlich war das aber in der Theorie so, weil in klinischen Studien konnte das nicht nachgewiesen werden, dieser Effekt. Also es war anscheinend nur ein theoretisches Problem, was so eben dann nicht auftrat. Im Gegenteil sogar, man hat im Mausmodell herausgefunden, dass Sildenafil an sich anscheinend auch noch eine geringe antidepressive Wirkung an sich hat. Man weiß nicht warum,
Obwohl das eigentlich also dagegen arbeiten sollen wegen der Endorphinaufnahme.
Prinzipiell ja.
Das ist ein bisschen komisch irgendwie.
Ja, irgendwelche Wege scheinen da zu interagieren. Wie gesagt, man hat das auch nur im
Mausmodell. Es wäre sowieso lustig, wenn Viagra Depression verursacht.
Lustigerweise, wenn du dir den Beipackzettel von Viagra anschaust, steht als Nebenwirkung dabei erektile Dysfunktion.
Was?
Ja.
Aber dann ist das ja, da hat jemand wirklich gutes Marketing betrieben.
Ja, es ist halt auch eine super seltene Nebenwirkung, logischerweise, sonst würde es sich nicht so gut verkaufen. Ne?
Ja, aber die Frage ist, merkst du das dann überhaupt?
Tja, man weiß es nicht. Bezüglich Diabetes hat man herausgefunden in einer Studie, dass zumindest bei Patienten, die einen sogenannten Prädiabetes haben, das bedeutet, die haben schon eine erhöhte Insulinresistenz im Körper, aber noch keine pathologisch erhöhten Blutzuckerwerte, dass Sildenafil da sogar dafür sorgt, dass die Insulinsensitivität von den Zellen verbessert wird. Also eigentlich wünschenswerte Kombination, muss man sagen.
Ja. Ja.
Bezüglich kardiovaskulären Risikofaktoren hat man festgestellt, dass es kein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte oder den plötzlichen Herztod gibt durch die Gabe von Sildenafil. Tatsächlich hat man sogar als Zufallsbefund in einer Studie, die sich eigentlich eben mit Sildenafil und erektiler Dysfunktion beschäftigt hat, die Mortalität bei Patienten, die schon einen Infarkt hatten, gesunken ist durch die Gabe von Sildenafil.
Warum weiß man aber nicht? Das hat man einfach statistisch so festgestellt.
Hat man dann, also wie gesagt, primär hatte sich die Studie mit erektiler Dysfunktion beschäftigt, deswegen war es nur ein Side-Effekt, den man in den Ergebnissen gesehen hat. Und nicht, was man als primären Endpunkt eigentlich erforschen wollte.
Ah, okay.
Was man allerdings dazu sagen muss, ungeachtet dessen ist es natürlich so, dass Sildenafil trotzdem mit anderen Medikamenten interagieren kann. Das war jetzt immer ja nur die Betrachtung der Erkrankung und der Gabe von Sildenafil. Es ist immer noch so, dass zum Beispiel Beta-Blocker und Sildenafil ist ein No-Go.
Ja, aber das ist ja grundsätzlich auch, ja, so.
Ja, ja, genau, das ist halt, also ist nichts Neues, aber das weiß man halt schon.
Was bei alten Menschen wahrscheinlich auch ungefähr ein Problem sein könnte irgendwann. Na, ja. Wobei, mein Bruder nimmt auch regelmäßig jetzt Beta-Blocker und der ist Anfang 20. So. Mitte 20 gehört fast schon.
Ja. Und der letzte Punkt war eben Cholesterin. Da hat man im Mausmodell gesehen, dass atherosklerotische Plaques, also diese Cholesterinablagerungen letztendlich in Gefäßen um 40% sogar reduziert werden durch Sildenafil.
Och, wie praktisch.
Ja. Also das sprich, halt wenn man, ja schon, wenn man ja sich das so anguckt, denkt man sich so, warum geben wir nicht alle dahin vom Viagra?
Exakt, das ist
ja. Wie wir eben halt auch schon, als du das angesprochen hattest, mit dem Drosten gesagt haben, ist es natürlich so, im Diskussionsteil haben sie das alles natürlich relativiert. Also die Sachen, die man gefunden hat, sind gut und wichtig und scheinen ja auch zu funktionieren, weil man ja beim Menschen auch schon festgestellt hat, dass ein wünschenswerter Effekt aufgetreten ist. Allerdings war das ja nur beim Menschen eine Einmalgabe, die man gemacht hat und dann geguckt hat, was für einen Effekt das aufs Hirn hat. Da haben sie dann eben gesagt, man müsste einfach einmal eine klinisch kontrollierte Studie machen, wo man eben dauerhaft Sildenafil gibt und guckt, ob das eben wirklich, also inwiefern das auf die Hirndurchblutung etc. Einwirkt und ob das letztendlich die erhöhte Durchblutung auch einen positiven Benefit für die neuronale Funktion, also für die Gedächtnisleistung wirklich hat. Dann ist es natürlich so, dass man noch mehr die Einwirkung auf andere Signalwege im Hirn analysieren muss, weil man, wie gesagt, Hirn ist immer so ein bisschen Blackbox, da muss man definitiv einfach noch mehr forschen, inwiefern das bei anderen Sachen irgendwie vielleicht ein Störfaktor sein könnte. Und man hat,
das hört sich einer guten Idee an.
Und man hat eben noch als Überlegungsansatz gesagt, dadurch, dass eben hohe Sildenafil Levels dafür sorgen, dass CAMP ja wie gesagt abgebaut wird durch die Aktivierung von PDE2, dass man eventuell überlegen könnte, Sildenafil mit einem PDE2-Hämmer noch zu kombinieren, sodass man höhere Level Sildenafil geben könnte, um zu gucken, ob man damit noch diese gewünschte Wirkung verbessern kann, ohne den ungewünschten Effekt der Aktivierung von PDE2 hat. Also letztendlich, es ist ein sehr guter und vielversprechender Ansatz, aber wie so oft muss man einfach gucken, inwiefern sich das wirklich im klinischen Alltag noch beweist und ob da nicht noch mehr dahinter steckt als dieser gewünschte Effekt.
Ja gut, aber das war, sollte ja obvious sein, wenn man sie, wir haben ja jetzt, also ich als Medizinlaie habe ja recht schnell rausgefunden, dass da eigentlich das mehr Fragen aufwirft als klärt und dann sollte man grundsätzlich ja schon vorsichtig sein, wenn man so viel nicht weiß, weil man kann ja nicht dann davon ausgehen, nur weil ich jetzt irgendeinen Corner-Case quasi gefunden habe, wo es funktioniert, dass es da nicht noch 50 andere Verbindungen gibt, die vielleicht einen schädlichen Einfluss haben.
Vollkommen richtig, ja. Aber das fand ich sehr interessant, muss ich sagen.
Jetzt wäre es immer cool, wenn du eigentlich Dinge, die du ja schon hast, dieses Sildenafil, das ist ja jetzt eigentlich, das gibt es ja schon länger, das ist, wenn du sowas quasi... Das
gibt es ja schon ewig, noch, ja.
Eine andere Funktion damit. Also du musst nichts Neues entwickeln, du musst es dir halt nochmal genauer angucken und anders benutzen.
Ja.
Das ist wirklich cool. Das ist quasi medizinisches Recycling.
Ja, mehr oder weniger. Vor allem das Schöne ist auch noch, was man ja dazu sagen muss, bei Sildenafil ist jetzt ja erst vor ein paar Jahren, irgendwie vor 5 Jahren oder so, das Patent ausgelaufen. Sprich, es gibt super viele Generika.
Das ist halt quasi jetzt für jeden verfügbar.
Genau, es ist für jeden verfügbar und jeder kann damit arbeiten und forschen, ohne großes Geld aufwenden zu müssen.
Ah, das wäre jetzt wieder so ein Patentkritik. Das heißt, wären wir da vielleicht schon weiter in der Forschung, wenn das Patent nicht da gewesen wäre?
Schwierig zu sagen, weil ich meine, es ist ja noch eine relativ jung, die Erkenntnis, dass diese Phosphodiesterase, die ja gehemmt wird, im Hirn überhaupt so aktiv ist.
Ja, ja, aber das
ist, ohne die Erkenntnis wird sie ja auch nicht auf die Idee kommen, Sildenafil zu geben.
Ja, okay. Aber es ist, finde ich, immer eine grundsätzliche Frage. Aber die Frage hatten wir ja bei dieser Patentdiskussion genau. Ja auch sowieso schon. Inwieweit, also, dass man halt Empfindungen halt schützen muss, aber vielleicht, dass das halt andere auch Nebenwirkungen hat, die dazu führen, dass man halt weniger forschen kann oder eben schlecht oder später halt einfach. Ja. Ja.
Ich halt so.
Fässer, wir sollten Fässer zulassen.
Wir sollten Fässer zulassen. Genau, einfach irgendwo in Salzstollen stellen.
Ja, genau. Genau, einfach in Salzstollen stellen. Passiert schon nichts.
Genau.
Solange man nicht reinguckt.
Genau. Jetzt habe ich schon ganz viel gelabert. Jetzt bist du dran und du musst dich jetzt kurz fassen. Haha.
Ja, das wollte ich mich auch sagen. Ich kann das Thema auch ein bisschen kürzer fassen. Meins ist auch nicht so intellektuell hochtrabend. Ich habe eher dagegen quasi die leichte Kost mir rausgesucht.
Ach, schön.
Aber
mein Gehirn trotzdem, ist nämlich angestrengt.
Danach muss man ja ein bisschen runter. Aber das, man sagt man uns Ingenieuren ja auch nach, dass wir eigentlich nur Ingenieure geworden sind, weil es für richtige Wissenschaftler nicht gereicht hat. Mein Thema war wie ein Zug, nur ohne Strom und Schienen. Das hatte ich auch schon ein paar Mal angeschnitten, das Thema. Jetzt habe ich mir das mal rausgesucht. Es geht um Heavy-Duty-Truck-Platooning. Und zwar um ein Review halt von dem aktuellen Stand, was da alles so geforscht worden ist bisher und wo es hingehen kann damit. Das kommt aus Brasilien. Das ist quasi ein Congress-Paper im International Congress of Mechanical Engineering von einem Herrn André de Sousa Mendes und einem Herrn Agenor de Toledo, wie auch immer. Das ist Portugiesisch, das ist nicht Spanisch, aufpassen. Auf jeden Fall von der Universität aus São Paulo. Und die haben sich das halt mal genau angeguckt. Du hast bei Truck Platooning schon komisch geguckt.
Ja, genau, weil mir das gerade nichts mehr sagt.
Stell dir einfach vor, Lastwagen, die Geißel der deutschen Autobahn. Sie nehmen Platz weg, sie sind langsam, verursachen Unfälle, machen die Straßen kaputt, ist alles horrid. Ich spreche jetzt mal nicht den Elefanten im Raum an, dass man das Ganze auch auf die Schiene machen könnte, aber da hat ja die Politik kein Interesse dran, deshalb subventioniert man ja den Transport auf der Straße. Aber deshalb kommt ja Forschung und Industrie auf die Idee, das vielleicht effizienter zu gestalten, wenn wir das eh schon alles auf der Straße haben wollten. Wir könnten zum Beispiel den Spritverbrauch reduzieren und den Platz, den die Viecher auf der Autobahn einnehmen, reduzieren und gleichzeitig auch noch das Unfallrisiko minimieren, indem wir die koppeln. Zu so einem Platoon halt. Also wir nehmen einfach eine Anzahl N an Lastwagen und koppeln die mit einer virtuellen Deichsel. Das kommt auch später nochmal, weil das, so hat man tatsächlich, das ist der Markenname von einer Firma, die dazu geforscht hat. Das ist die elektronische Deichsel, die sie gebaut haben, sodass du die quasi aneinander koppeln kannst. Und dann deshalb habe ich es auch genannt wie ein Zug, nur ohne Strom und Schienen, weil, weißt du, das ist immer, du hörst dir das an und denkst dir so, Moment, irgendwie kommt mir das Konzept grundsätzlich bekannt vor.
Ja.
Güterwaggons aneinander zu hängen.
Das ist ja auch in Australien oder so, haben die auch diese
Roadtrains.
Genau, diese Roadtrains. Wo sie da.
Ja, aber das ist ja quasi eine Zugmaschine.
Ja, genau, also das ist ja mit vielen ein echter Anhängern. LKW mit halt vielen wirklich verbundenen Anhängern.
Du hast ja, da kannst du quasi wieder auch, wenn wir das aufs Zugmodell übertragen, hast du quasi bei den Roadtrains, ist das quasi ein Triebkopf mit vielen Anhängern. Und dieses Platooning wäre dann ein verteilter Antrieb. Das heißt, wie du es zum Beispiel beim ICE hast, genau, dass du halt den Antrieb auf mehrere Wagen verteilt hast. Und ja, wie starte ich das ab? Und, also wir haben halt eigentlich, wir müssen immer mehr Güter transportieren und wollen immer effizienter werden. Und das geht halt nicht immer darüber nur, dass wir die Lastwagen effizienter machen, sondern wir müssen uns eine grundsätzlich andere Strategie machen. Und wie können wir eine Treibstoffreduktion und vor allen Dingen auch eine Schadstoffreduktion in allererster Linie bei den Lastwagen herbeiführen? Wir verbessern die Aerodynamik davon, weil wenn man sich so einen Lastwagen schon anguckt, könnte man sich vorstellen, dass sie relativ viel Luftwiderstand produzieren.
Ja, so eine Wand ist in der Regel nicht sonderlich windschnittig.
Ja, dass man da auf jeden Fall ein großes Einsparpotenzial hat. Und deshalb kommt man halt auf dieses Platooning. Also man fährt die ganz nah, so nah, also auf einen bestimmten Abstand aneinander ran. So dass die sich gegenseitig Windschatten halt geben, so dass
das im Prinzip eine aerodynamische Einheit bildet.
Genau, dass die halt Sprit sparen können. Das hat einige Vorteile und auch welche Nachteile. Also erstmal Punkt ist, dass du nur hinterherfahren wäre halt schlecht, weil wenn der vorne bremst und die hinten alle bock dem dann hinten draufhängen, dann hast du immer das Problem. Das heißt, die müssen ja irgendwie miteinander kommunizieren, so
dass sie auch physisch miteinander verbunden.
Exakt, dann könntest du sie direkt aneinander kommen. Dann könntest du halt, also wir müssen halt auch irgendwie miteinander kommunizieren, ja, ja. Sodass auch der hintere die Informationen des Vorherfahrenden hat, sodass die miteinander kommunizieren können. Man nennt das Vehicle-to-Vehicle Communication, also oder V2V. V2V.
Ja.
So wie B2B. Und da. Ja, quasi. Und das gibt es eigentlich schon sehr lange. Das ist in den 50ern hat das angefangen mit so Cruise Control System, dass der Fahrer, also dass du eine Geschwindigkeit haben kannst, einfach nur ein Tempomaten, das ist quasi die Basic Einheit. Und das ist immer weiter entwickelt worden. Zum Beispiel, also das war halt ganz normal eben Cruise Control CC, Tempomat ist das zum Beispiel. Dann gibt es zum Beispiel ACC. Da wird halt mit Radarsensoren tatsächlich auch die Umgebung schon gescannt, sodass du halt schon Abstände einhalten kannst auf der Autobahn. Das gibt es ja auch mittlerweile in Autos. Oder wenn du zum Beispiel dann links blinkst, ist das Auto schon aus der Lücke raus beschleunigt von alleine, um da halt Sprit zu sparen oder halt auch dem Fahrer zu entlasten. Und dann gibt es noch sogenanntes CACC, nämlich Cooperative Adaptive Cruise Control. Das ist nämlich, wenn dann verschiedene Fahrzeuge halt zusammenarbeiten. Das gibt es jetzt im Consumer Market bei den Autos halt noch nicht.
Ja.
Aber da haben wir auch schon mal ungefähr so drüber gesprochen beim Thema autonomes Fahren, wenn du dich erinnerst, dass das nur so richtig funktioniert, genau. Wenn die miteinander kommunizieren, die Fahrzeuge. Und das müssen sie hier halt auch.
Ist natürlich aber auch sehr förderlich im Punkto Stau, ne? Wenn alle einfach sich absprechen von der Geschwindigkeit her, hast du auch keinen Stau mehr.
Exakt, aber das war, glaube ich, war da auch eben halt die Diskussion, ja, ne?
Genau.
Aber hier brauchst du das halt, dass sie sich absprechen, dass sie sich nicht halt hinten drauf fahren.
Ja.
Tatsächlich gab es hier in Aachen da drauf auch schon ein ziemlich großes, das haben sie ja auch erwähnt, ein großes Projekt. Das Projekt Convoy bei uns an der RWTH, das hat das IKA im Jahr 2007 hier gestartet. Das hat man dann auf dem ATC, das ist eines der größten privaten Testgelände, auch schon mal so ausprobiert. Das war halt dieses Electrical Deichsel Prinzip, also das ist einfach so, dass man halt guckt, wie kann man die hintereinander am effizientesten herfahren lassen. Und dann haben sie sich hier also den ersten Punkt halt angeguckt, dass sie gesagt haben, die Aerodynamik, die du damit verbessern kannst. Also ich fahre die einfach so nah wie möglich aneinander, also immer näher aneinander ran und gucke,
ich wollte nämlich wann ist meine Aerodynamik genau. Wie nah muss man denn mindestens zusammen sein, dass das funktioniert?
Ja, wenn ich das, ich eier da ja schon die ganze Zeit so rum mit dem so nah wie möglich und sowas. Es gibt da einen Sweet Spot halt. Ja, und das Tolle an der Aerodynamik ist, die ist auch gar nicht mal so intuitiv, weil wenn du jetzt zum Beispiel, im Motorsport kann man das auch gut sehen, bei IndyCars zum Beispiel, die machen das sehr excessive. Es gibt Bump Draft, sogenanntes. Die Bump Draften immer. Die fahren ganz nah aneinander an. Und das Lustige ist, wenn du jemanden überholen willst beim IndyCar, du fährst mit dem Auto hinten ran, denkst, saugst dich halt ran. Und denkst, du hast ja da, weil du Windschatten hast, wirst du ja dann schneller. Das Ulkige ist, wenn du nah genug an den du einholen willst, ranfährst, machst du den damit schneller. Weil wenn du in sein Totwassergebiet fährst, klaust du ihm Widerstand und er fährt auch schneller. Und deshalb schiebst du den quasi vor dich hin. Und das nennt sich dieses Phänomen sich Bump Drafting. Und deshalb gibt es da einen Sweet Spot, wo dich halt der Luftwiderstand, den du dem Hinterfahrenden gibst und der dadurch schneller wird, gegen den auflevelt, den du halt quasi dann dem Vorderen an Bump Draft gibst, um den halt schneller zu machen. Und genau diesen Sweet Spot willst du ja dann erwischen mit den Lastwagen, weil du willst ja niemanden überholen oder sowas, du willst ja einfach nur das Effizienzmaximum führen. Und deshalb haben sie das erstmal, also es gibt, grundsätzlich haben sie immer Single-Lane-Experimente gefahren, also alle hintereinander, und dann halt Multilane, das heißt, wenn du so seitwärts versetzt fährst, weil das hat natürlich auch noch einen Einfluss. Aber wir schauen uns erstmal Single Lane an, wenn die alle hintereinander herfahren, und dann war das halt im Experiment so, dass sie sich halt angeschaut haben bei zwei Geschwindigkeiten das Ganze, nämlich bei 80 km/h und bei 105 km/h, wie das da aussieht. Grundsätzlich muss man sagen, ist...
Sorry, wenn ich kurz Zwischenfrage, warum 105? So schnell dürfen die doch eigentlich eh nicht fahren, zumindest in Deutschland.
Ja, es ist genau. Es ist halt, wahrscheinlich ist das so eine 65 Meilen pro Stunde. Also. Ich weiß nicht, wie sie auf die 105 gekommen sind, aber sie haben es bei zwei Geschwindigkeiten. Das ist so. Okay, aber du siehst auch, wie das sich an, weil bei 80 km/h sind die das Maximale, was du an Ersparnis rausholen, liegt so ungefähr bei 21% Fuel Savings, also Spritersparnis. Bei 105 km/h kommst du auf maximal 10,2%.
Mehr also, als nichts, aber könnte besser sein.
Ja, eben, aber warum solltest du dann 105 km/h fahren?
Naja, genau.
Da verlierst du halt schon massiv. Das sind dann nur 20 km/h mehr und verlierst halt 10% Ersparnis.
Ja.
Und was man da auch sieht bei der höheren Geschwindigkeit, ist halt der Sweet Spot deutlich geringer. Also das ist eher so ein Peak, ein relativ steiler. Da liegt das ungefähr bei, Moment, lass mich mal sehen, bei 15 Metern ungefähr hinterherfahren. Und bei 80 km/h ungefähr bei 8 Metern. Und was man hier auch noch sieht, die haben sich dann auf verschiedene Kurven angeguckt, eben von denen, der halt führt. Der in der Mitte fährt, also die in der Mitte fahren, und der ganz hinten fährt, weil, ne, wie wir gehört haben, der vorne hat halt vorne den Luftwiderstand, aber wenn er hinten dran fährt, kriegt er den Bump Draft. Der in der Mitte hat halt
beides sozusagen.
Beides, und der hinten hat halt keinen Bump Draft, aber vorne keinen Luftwiderstand. Deshalb sind das die Fälle, die du dir halt angucken willst. Und bei 80 siehst du halt, dass, also natürlich, da hat der die meiste Ersparnis, der tatsächlich hinten fährt.
Also, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, weil ich meine, der hat doch eigentlich hinter sich Verwirbelungen, die du ja eigentlich nicht möchtest.
Ja, aber der hat halt n-mal Luftwiderstand vor sich.
Ja gut, das stimmt natürlich.
Also der fährt halt quasi einfach. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wie das bei Lastwagen-Aerodynamik aussieht, wenn du es clever anstellst, kannst du das Totwassergebiet, was da hinten die Verwirbelung ansteht, tatsächlich auch nicht nur eine Kraft, die dich nach hinten saugt, generieren. Also die dich bremst, sondern auch eine, die dich quasi anschiebt.
Mhm.
Ja, dem, wie du es anstellst. Aber grundsätzlich macht das eigentlich Widerstand. Aber der hinten fährt, hat da die meiste Ersparnis bei 80 km/h. Und der halt führt, hat die geringste Ersparnis. Und das sinkt halt von, die haben hier gemessen von 6 Metern bis 14 Meter Abstand und das sinkt halt bei allen so, also erst steigt es nochmal ein bisschen an, also deshalb bei 6 Metern würdest du halt wieder mehr verbrauchen als bei 8 Metern grundsätzlich. Aber das sinkt dann halt sehr konstant ab bis immer quasi immer weiter, bis du halt aus dem Luftwiderstand rauskommst.
Ja.
Aber du, auch selbst bei dem Leader sparst du so bei 8 Metern 8% Sprit ein.
Ja, mein.
Und bei, wenn man sich bei 105 das anguckt, da spart der Leader halt irgendwann bei, wenn du so bei 30 bis 40 Metern Abstand ankommst, spart er überhaupt nichts mehr ein.
Ja, gut, 30 bis halt, 40 Meter.
Ja, ja, aber das Interessante ist, dass die in der Mitte fahren und der hinten fährt, immer noch 5-10% einsparen.
Krass, hätte ich nicht gedacht.
Aber du merkst, da gibt es also einen Sweet Spot für die gesamte Kolonne. Und das ist anscheinend auch abhängig davon, wie viele Teilnehmer in der Kolonne fahren. Fand ich ganz interessant. Dann haben sie sich das Ganze noch als CFD-Simulation, also Computational Fluid Dynamics Simulation angeguckt. Einfach nur, wie das rein theoretisch ausläuft. Da muss ich ein bisschen kritisieren, was sie haben, weil das sind so wenig Datenpunkte einfach. Das finde ich tendenziös, würde ich sagen.
Ja.
Von daher, die sind hier zwar drin, das will ich auch erwähnen, dass sie das auch gemacht haben. Und da haben sie halt das Perfect Alignment und One Lane Offset, also wenn die versetzt zueinander fahren, sich angeschaut in der Simulation, aber das gibt so wenige. Grundsätzlich kann man vielleicht sagen, dass wenn ich ein Lane Offset habe, ich tatsächlich bei größeren Abständen wieder mehr spare. Also da spare ich wieder, also außer bei dem Lead-Fahrzeug spare ich bei den hinterherfahrenden bei ab 20 Metern deutlich mehr.
Ja, gut.
Das macht ja auch Sinn, weil du boxt ja so ein Loch drin und dann fächert das ja so auf. Und ja, wenn du halt versetzt fährst, dann je weiter du bist, desto mehr kommst du halt in den Windschatten rein.
Ja, genau.
Von dem. Aber ja, fand ich nicht besonders aussagekräftig. Jetzt würde ich natürlich sagen, bei uns gibt es ja diese Flachnasen-LKWs und in Amerika gibt es diese mit den Buckeln vorne dran. Tatsächlich waren die da eher schlecht dabei, weil die diese Abstände halt nicht einhalten können. Du kannst ja nur die 6 Meter dann quasi vor der Haube, vor den Rundhauben quasi messen, aber dann hast du halt vorne halt die Rundhaube und kannst nicht mit der flachen Seite genau da dran fahren.
Achso, ja gut, stimmt.
Die waren das für, das,
ja, gut. Macht Sinn,
für
ja.
das Platoonic deutlich schlechter geeignet, denn da war ungefähr, was haben sie gesagt, 4% Abweichung.
Eigentlich müsste es doch, also jetzt so für mein aerodynamisches Verständnis, müsste es doch eigentlich ideal sein, wenn du das erste Fahrzeug mit so einer Rundhaube vorne machst, weil das ist ja, sag ich mal, doch tendenziell eigentlich aerodynamischer, weil es sozusagen von klein, also so ein bisschen kegelartig ist von der Grundform her. Und die dahinter müssen platt sein.
Ich kann dir grundsätzlich sagen, kannst du das so nicht sagen, dass mit die Rundhauber aerodynamischer sind, weil mittlerweile haben die ganzen LKW-Hersteller so viel Gehirnschmalz reingestellt. Du kannst nicht sagen, nur weil es flach vorne ist, es ist unaerodynamisch.
Das finde ich aber logischer.
Das ist total unintuitiv, ist aber leider so. Okay. Zum Beispiel, also die, wenn du musst immer Aerodynamik auf das Volumen beziehen. Grundsätzlich ist natürlich sehr spitz am besten, weil du dann halt die Luft quasi da besser drumherum stößt. Aber deshalb, es gab auch mal von Mercedes so eine Konzeptstudie der Sweet Spot zwischen Luftwiderstand und Volumen. Die haben ein Auto nur designt, damit quasi um den perfekten Luftwiderstand fürs maximale Volumen zu bekommen. Und das ist abgeleitet vom Kofferfisch. Kannst du mal gucken. Das sieht auch furchtbar hässlich aus. Und das ist vorne auch vorne erstaunlich platt. Und diesen Kofferfisch gibt's halt auch. Der ist auch ziemlich platt vorne.
Stimmt.
Ja. Das kannst du also pauschal so nicht sagen.
Ist ja lustig. Der sieht jetzt wirklich nicht.
Bei LKW sieht man das vorne halt auch. Da gibt es auch so Luftleitbleche oft. Die sind an diesen Rundungen dran. Die sind so ein bisschen vorgesetzt. Das sieht aus wie so Flaps, weil da hast du dann so eine Platte und einen Luftspalt zwischen. Oder auch die Spiegel. Die Spiegel sind mittlerweile auch so geformt, dass die tatsächlich als Flügelelement in Anführungsstrichen fungieren und die Luft halt um das Fahrzeughaus möglichst effizient rumleiten. Also das kann man pauschal so nicht sagen. Der zweite Aspekt ist aber für mich fast schon der interessante, nämlich wie setze ich das technisch um, dass die halt in dem perfekten Abstand hinter sich her eiern. Weil du hast ja einmal quasi Einzelfahrzeuge und du möchtest ja auch, dass welche dem Verband hinzugefügt werden können und wieder rausscheren, weil die ja verschiedene unterschiedliche Ziele haben, sodass du dieses Platoon immer quasi ändern kannst. Und da hat man sich auch schon verschiedene Arten von Reglern halt angeschaut, die man da halt einsetzen kann. Das ist auch vollkommen uninteressant. Ich habe es mir hier zwar markiert, was das sein könnte, ob das jetzt halt Integratoren sind oder was für Filter da man sich auch immer ausdenkt, um das hintereinander zu gehen. Aber das Interessante ist halt, was es für Regelstrategien gibt für dieses Platoon, die du sagen kannst, dass du kannst. Dass du halt 6 verschiedene Topologien haben kannst, wie du das machst. Nämlich einmal das sogenannte Predecessor-Following-Prinzip. Das heißt, der hinterherfährt, kriegt die Daten von dem, der vor ihm fährt. Das heißt, du hast vorne den, der sieht, dass ein Hindernis, bremst ein und damit weiß der hinter ihm auch, dass er bremsen soll, bremst auch und der dann dahinter auch wieder. Du hast aber dann halt ja so
ein bisschen ein Ziehharmonika-Effekt dann.
Exakt. Dann gibt es noch das quasi die Bidirectional Topologie. Das heißt, du guckst vorne und hinten dir an. Also du hast eine Kopplung zwischen dem vorderen und dem hinteren. Immer so, dass du halt das schon mal dann schon mal eine Latenz über einen weg hast.
Ja.
Weil der dann quasi, der hinterher fährt, schon weiß, was der zweite vor ihm weiß. Ja. Aber du hast quasi das gleiche Phänomen, halt nur mit einem Übersprung. Von daher gibt es dann auch noch andere, nämlich das sogenannte Predecessor Leader Following. Das heißt, du kriegst die Daten
von... Der allererste und der vor dir.
Genau.
Das hätte für mich auch am meisten Sinn gemacht eigentlich.
Das heißt, du weißt schon, wenn der erste bremst, weißt schon, ich muss mich darauf vorbereiten, reagierst aber erst, wenn der vor dir reagiert. Das ist cool. Und dann gibt es noch Two Predecessor Following, das heißt, du guckst dir die 2 vor dir Fahrenden an.
Macht das Ganze wahrscheinlich nochmal genauer, aber hast halt auch wieder mehr Daten, mit denen du rechnen musst.
Exakt, das ist immer, wenn du von allen das natürlich weißt, du kannst einfach mit der Kanone auf den Spatzen schießen, alle wissen alles. Aber das ist halt unnötig kompliziert. Du willst eigentlich den geringsten Aufwand für die maximale Performance haben. Noch hier Two Predecessor Leader, das ist dann das Konsequente, dass ich sage, ich weiß von den 2 vor mir und vor den Feuerungsfahrzeugen alles.
Ja.
Und das kannst du halt ewig so weiter streuen, so dass du immer die Daten halt hin und her gibst. Aber das ist halt immer mehr Rechenleistung, die du hast.
Da kommt man wieder an den Punkt, wie auch mit dem autonomen Fahren, dass das eben ein Bordcomputer nicht mehr leisten kann, wir das in die Cloud kriegen müssen und dafür erstmal ein gutes Netz brauchen.
Naja, du könntest das schon vorsehen bei den Lastwagen, dass sie das halt rechnen können.
Na gut, stimmt,
beim Lastwagen hast du mehr Platz. Wenn du halt, es geht ja da auch nur um longitudinal Driver Inputs. Du willst ja nur gerade hintereinander fahren, das ist jetzt auch nicht so kompliziert. Du brauchst halt nur eine schnelle Datenübertragung, aber eigentlich sind das jetzt nicht viele Daten. Du brauchst nur halt hohe Taktfrequenz. Aber de facto, sie haben das aus einem schönen Schema aufgezeichnet, weil du musst eigentlich ja nur wissen, die Geschwindigkeit von jedem Fahrzeug die Geschwindigkeit und den Abstand, den es einhalten soll. Das ist deine Regelgröße und die musst du einhalten. Und da kannst du. Wie kannst du das einstellen? Du kannst das halt über Motorbremse machen, über Bremseingaben, aber ansonsten ist es eigentlich eine sehr triviale Sache. Und da du ja so nah aneinander fährst, brauchst du noch nicht mal irgendwie Long-Distance-Data-Transmission, sondern das kannst du wahrscheinlich irgendwie mit WLAN. Das hast du auch mittlerweile Gigabit-Übertragung über WLAN von Vehicle-to-Vehicle einfach.
Genau, das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen, wie die denn die LKWs miteinander verbunden haben. Dann
WLAN.
Okay.
Das ist der Sweet Spot zwischen Datenübertragungsgeschwindigkeit und Reichweite.
Ja.
Also was hast du sonst noch? Bluetooth?
Infrarot, ja eben, weil die meisten Sachen sind ja von der...
Schleppleine.
Schleppleine. Na, einfach alle zusammenbinden. Passt schon.
Ja. Ja, ich musste so einen Stecker dann einstecken.
Ja. LAN-Kabel.
Das wäre natürlich das Schnellste.
LKW-LAN-Party.
Ja, genau, so nah aneinander fahren, dass du vorne ist dann wie bei dem Luftbetankung so eine Nozzle, ja, die dann genau. Vorne rauskommt und dann klöck, steckt er sich dann ein. Nein, aber das ist eigentlich das Beste, was man da so machen kann. Das, einfach eine WLAN-Verbindung. Weil du hast ja vor allen Dingen verteilte Controller auch, weil du musst das ja nicht zentral rechnen, dass alle Daten irgendwo zusammenlaufen.
Ja, genau, jeder.
Sondern das kann rechnet jeder für sich.
Genau. Ja. Ja, cool. Ich denke mir auch, dass das wirklich die in gar nicht allzu ferner Zukunft umsetzbar sein wird und auch Sinn macht.
Ja, aber das ist auch meine große... Dabei wollen wir das wirklich. Weißt du, dann hast du so ein Platoon von 15 Lastwagen, die auf der rechten Spur fahren und ich möchte jetzt hier rausfahren. Wie machst du das?
Ja,
das stimmt. Da haben die ja auch keine Erklärung.
Und du hast natürlich auch das Problem... Du bräuchtest halt auch eine homogene Leistungsfähigkeit von den Zugmaschinen, ne? Ich meine, wie oft hast, oder homogene Ladung dann auch noch, weil wie oft hast du es an einem Berg, dass einer dann, weil er entweder eine zu schwache Zugmaschine hat oder weil er halt einfach mehr Ladung hinten drin hat, den Berg nur mit 60 hochkommt und dann ein LKW dahinter eigentlich mit 70. Ich meine,
naja,
klar, du könntest alle einbremsen.
Ja, richtig, das könntest du ja über den Datensturm im Platoon regeln, dass der dann dass die quasi alle eingebremst werden. Oder du sortierst Platoons halt danach, dass du sagst, die sind ungefähr, also die übermitteln halt quasi die Daten und du koppelst nur quasi Lastwagen zusammen, die ungefähr die gleiche, also die gleiche Leistung und vor allem oder das gleiche Gewicht haben.
Ja, das wird dann auch schwierig zu sortieren auf der Autobahn, ne?
Ja, das ist alles.
Sie ja hin und her schaffeln können, irgendwie einfach.
Ein großes Problem, was Sie ja noch angesprochen haben, dass du halt, dass das mit der Sicherheit noch ein bisschen schwierig wird, weil das kann so alles funktionieren, aber wenn es nicht klappt, dann geht's horrible wrong. Weil dann hast du da sehr viel Metall, das sich ineinander faltet. Sehr viel schweres Metall mit sehr viel Energie. Und noch ein Problem, Engine Cooling Performance. Weil du machst ja, du versuchst ja wenig Luft zu haben, damit du wenig Widerstand hast, dann hast du aber auch keine Kühlluft mehr.
Tja.
Und da du einen verteilten Antrieb hast und jeder das kühlen muss, dann hast du da halt auch ein Problem.
Musst du so ein Kühlgerippe aufs Dach machen.
So ein Schnorchel ausfahren, genau. Einfach so. Der dann oben raus ist. Aber dann hast du wieder mehr Luftwiderstand. Das geht nicht. Du kannst Luftkühlung nur, du willst ja eigentlich gerade bei Kühlung funktioniert ja dann de facto über, also du hast ja Mechanismen zur Wärmeübertragung, hast ja immer Leitung, Strahlung, Konvektion. Und du kühlst ja am effektivsten mit Konvektion. Das ist ja eigentlich auch recht intuitiv. Warum pustest du über dein Essen? Das ist genau das, was du da nämlich tust, weil die Wärmeleitung in die Luft nicht so gut funktioniert. Deshalb pustest du, um erzwungene Konvektion zu kreieren und dann kühlt das Essen deutlich schneller ab. Ja. Das heißt, turbulente Strömung kühlt einfach besser und dann ist das immer so, dass eigentlich möchte ich turbulent nicht, weil das macht Widerstand, aber Laminar kühlt schlechter und dann, ja. Deshalb kann man nie sagen, turbulent ist immer schlecht. Das, du siehst, bei Rennautos ist es nämlich auch so, da kreiert man nämlich gezielt turbulente Strömung vor den Kühlern, damit die effektiver arbeiten und du weniger Kühlfläche brauchst. Es gibt immer so Wirbel, da wird so ein Vortex wird dann generiert, ja. Weil das halt schneller die Hitze abführt, einfach anstatt du nur Leitung hast. Ja, das, genau das sagen sie halt, ne, dass man da noch angucken muss, Communication Failures, Packet Dropouts, Time Delays, also was machst du dann?
Ja, klar.
Das auch in den Regelstrategien, wenn halt manche Signale nicht ankommen.
Ja, muss ja auch irgendwie eben genau so ein Backup-System haben. Was ist, wenn jetzt mal kurzfristig, warum auch immer, einer der LKWs ausfällt? Egal, ja, ob mit selber Daten verarbeiten oder Daten senden.
Die ganzen osteuropäischen Schrott-LKWs, willst du die wirklich in so einem Platoon holen oder sowas?
Das ist, die können dann ja einen eigenen machen.
Ja, das ist für mich, also ich weiß nicht, ob ich das möchte auf der Autobahn, weil das, dann du kommst halt wirklich, wo willst du dann rausfahren? Dann musst du dieses Platoon, geht dann das auf oder musst du halt einfach sagen, so ja, ich möchte in 5 Kilometern runter, dann sollte ich mich jetzt schon mal hinter dieses Platoon einsortieren, sonst komme ich nicht mehr von der Autobahn runter. Oder verfrachtet man die LKWs auf die linke Spur?
würde wahrscheinlich am meisten Sinn machen, würde halt aktuell nur sehr, sehr viel Umdenken erfordern.
Und dann letztendlich, wenn ich mir die ganzen Probleme und Sicherheitsbedenken und die ganzen Aspekte anschaue, was das für alles für ein Aufwand ist, und letztendlich gibt es schon ein Konzept, wo man Güterwaggons hintereinander hält, dann packt man sie spurgeführt auf ein separates Verkehrsnetz, so dass es mich nicht mehr nervt, und treibe das Ganze elektrisch auch noch an.
Dann cool, was ist das denn für eine neue Technologie?
Ja, genau. Was ist das für eine fancy neue Technologie? Ja, und deshalb würde ich tatsächlich sagen, buy a train. Das ist das Einfachste, was man kann. Was da alles an Gehirnschmalz und an technischer Entwicklung und reingesteckt werden müsste auch noch, damit das ungefähr funktioniert. Dafür würde ich eher sagen, lass doch einfach die Schiene fördern. Und die ganzen LKWs gehen uns auf der Autobahn nicht mehr auf den Sack.
Ich finde, das hast du schön zusammengefasst.
Das Wort zum Sonntag.
Buchstäblich, ja. In der Tat. Tja.
Ach so, oh, ich bin ja schon wieder dran mit meinem
Nepper. Ich wollte gerade sagen, eigentlich kannst du direkt weitermachen mit deinen Einkaufswagen.
Ja, weil du hast ja nichts zu sagen.
Da. Ich habe nichts zu sagen, genau. Danke.
Grundsätzlich nicht. Nein, so meinte ich das nicht.
Ja, ja, ja.
Ach, so schlimm ist nicht. Also das Einkaufswagenproblem. Jeder kennt es. Also eigentlich ist das eher, um so psychologisch was zu verstehen, eine Vereinfachung aus unserem Everyday-Life. Und zwar ist der Einkaufswagen eigentlich der ultimative Lackmustest ob eine Person in der Lage ist, sich selbst zu regieren. Das ist einfach das Statement. Ja, genau. Und zwar die Rückgabe des Einkaufswagens nach dem Einkaufen. Es ist wirklich eine einfache und bequeme Aufgabe und eine richtige und angemessene Aufgabe, nämlich die Rückgabe dieses Einkaufswagens. Weißt du, weil du. Es ist objektiv richtig, den Einkaufswagen, wenn du zum Auto gefahren bist, alles eingeräumt hast, den Einkaufswagen wieder zurück zu den anderen Einkaufswagen zu fahren. Das ist objektiv richtig, es ist nicht, also mit viel Inconvenience auferlegt, und es ist objektiv für alle die richtige Art zu handeln.
Aber das macht man doch auch.
Ja, es gibt aber Leute, die das nicht machen. Die lassen den dann einfach da on point stehen. So, und warum, also der Punkt ist, du sagst, es ist objektiv richtig und einfach, aber du kriegst auch keine Strafe, wenn du es nicht machst.
Das stimmt.
Du wirst nicht, es ist nicht illegal, das nicht zu machen. Es ist nicht illegal, den einfach stehen zu lassen. Alle anderen schassen dich und verfluchen dich, aber es ist nicht verboten. Du machst dir also quasi selbstständig Arbeit, indem du den wieder zurückfährst, obwohl du es nicht musst.
Ja. Das ist wie so oft im Leben, ne? Da wo keine Strafe ist, werden auch Gesetze nicht eingehalten. Weil zum Beispiel in Amerika, das fand ich nämlich auch sehr interessant, das Rechtsüberholen ist in Amerika prinzipiell auch nicht erlaubt, aber es gibt halt auch keine Strafe. Also sprich, macht's jeder.
Ja, aber gut, das ja, manchmal finde ich das auch, weil da fällen die alle links schleichen, dann tut mir da bleibt
ja nichts anderes übrig. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema, nur so Proof of Concept.
Aber das ist halt, ne, du bekommst keinen Reward, wenn du es zurückbringst, den Einkaufswagen. Du wirst nicht bestraft, wenn du ihn nicht zurückbringst. Und trotzdem bringen die meisten Leute ihn wieder zurück. Aus reiner Herzensgüte. Oder so. Und das ist genau der Punkt. Das ist der Unterschied zwischen Tieren und Menschen. Es droht uns keine Strafe, wenn wir es nicht machen. Wir machen es aber, weil es gesellschaftlich so anerkannt
ist. Gesellschaftliche Konventionen.
Gesellschaftliche Konvention. Und deshalb lässt sich daran sehr gut bestimmen, ob ein Mensch, an einem Einkaufswagen lässt sich sehr gut bestimmen, ob ein Mensch ein gutes oder ein schlechtes Mitglied einer Gesellschaft ist.
Ist ja lustig.
Weil, ne, du machst es nur aus gesellschaftlicher Konvention,
bringst naja, du hast, stimmt hast schon.
Aus keinem anderen Grund. Das finde ich aber so, und ja, es stimmt genau, weil wenn du es nicht machst, das ist nur ein asoziales Verhalten. Das ist, ja, genau. Also, weil eigentlich verhältst du dich ja korrekt, wenn du nicht zurückbringst, weil es gibt keine Strafe und du wirst nicht dazu gezwungen. Also, ne? Aber es ist halt so, Leute, also wenn Tiere musst du ja immer irgendwie motivieren oder bestrafen, also negativ motivieren, etwas zu tun, weil die sich so verhalten. Nur der Mensch macht Dinge aus quasi gesellschaftlicher Konvention, weil es sich so gehört. Dieses klassische. Und das ist also lustig, das ist ja uns auch anerzogen. Ein Kind macht auch nichts. So was, ein Kind würde auch nicht den Einkaufswagen zurückbringen. Wir kriegen dieses Betriebssystem von unseren Eltern beigebracht. Die gesellschaftlichen Normen und Konventionen.
Ja.
Von alleine würden wir da nicht drauf kommen.
Ja, man muss ja auch sagen, wahrscheinlich würde es auch ohne Zurückbringen prinzipiell funktionieren, weil dann würde ja nach dem Chaos-Prinzip im Prinzip überall ein Einkaufswagen stehen, sodass jeder das auch wieder nehmen könnte. Ne?
Es ist ja de facto nur ein Beispiel dafür.
Ja, ja klar, ich verstehe
das. Weil das
ja
so auch einfach aus dem Alltag jeder kennt, jeder macht es, aber du kriegst ja keine Belohnung dafür.
Stimmt.
Außer deinen Pfanddingen zurück vielleicht.
Stimmt.
Aber grundsätzlich. Du bringst ja nicht einen Einkaufswagen. Bringst du den Einkaufswagen weg, um deinen Chip wiederzubekommen?
Ja, natürlich.
Nur deshalb. Nur, oh Gott. Mein Beispiel bröselt. Dann hast du nämlich doch einen Anreiz, das zu machen. Aber ich würde halt grundsätzlich sagen, dass, also, so, ne, dann kann man das auch schon mal stehen lassen. Aber das war halt das Beispiel, was ich gefunden habe, fand ich sehr akkurat tatsächlich. So. Ja. Das ist, was ein Mitglied einer Gesellschaft so richtig ausmacht. Nämlich nicht, dass man immer den irgendwie mit Strafen dazu zwingen muss, sondern dass Normen und Konventionen, die es zurechtstellen. Und dass es Leute gibt, die sich offensichtlich schon disqualifizieren. Es sind die gleichen Leute, die den Reißverschlussverkehr nicht verstehen.
Ja, das stimmt.
Aber ich fand das einfach noch plakativer, weil das so ist so. Kein Reward, keine Strafe, aber jeder macht es und die Leute, die es nicht machen, haben einfach einen am Helm. Weil die Gesellschaft nicht verstanden haben.
Ja.
Vielleicht ist es auch zu deutsch, das Denkmal. Da sagt man uns ja immer nach, dass man in Deutschland ja,
Ich bin gerade überlegen, weil ich meine, ich bin ja auch schon öfters in Amerika gewesen und da zum Beispiel, also es gibt da ja gar keine, oder eigentlich fast nie zumindest nicht da, wo ich bisher war, das mit diesen Chips für Einkaufswagen, sondern die haben halt einfach nur eine Griffstange, sondern stehen halt unverbunden rum, also sind nicht gesichert durch diese Kette.
Ja.
Und da muss man sagen, ist es aber auch ein bisschen anders vom Grundkonzept her, weil da ist es nämlich so, du hast sozusagen die Depots, wo du dir den neuen Wagen nimmst, die sind halt direkt am Eingang vom Supermarkt in der Regel. Und dann hast du halt auf dem Parkplatz die Rückgabestellen. Dadurch hast du natürlich auch wieder sozusagen den Anreiz geschaffen, ihn zurückzubringen, weil du nicht den ganzen Weg zurücklatschen musst, wie es bei uns meistens ja ist. Bei uns ist es ja meistens so, da wo du den Einkaufswagen abstellst und wo du ihn am Anfang holst, ist ja eine und dieselbe Stelle.
Ja. Und das ist, also wäre das doch noch länderspezifisch.
Ja. Das wäre nämlich echt mal ein interessantes Experiment, glaube ich, dann, wenn du zum Beispiel in Amerika mal hingehen würdest zu einem Supermarkt, wo es bisher so wie immer da war, dass du eben woanders zurückgibst, was näher an deinem Auto ist normalerweise, als wo du ihn eben abholst. Wenn du das ändern würdest, dass die den Einkaufswagen wieder dahin zurückbringen müssten, also eine lange Strecke latschen müssten, ob die das dann immer noch machen würden?
Tja.
Glaube ich nämlich intuitiv nicht.
Menschen sind wie Tiere.
Ja, wir sind ja auch Tiere.
Ja, aber deshalb muss man sich vor Augen führen, so. Das ist so. Das ist ein sehr schmaler Grat, auf dem wir uns bewegen.
Das stimmt. Ja, verrückt.
Und deshalb dieser ganze Rassismus-Quatsch ist alles so, weil dadurch unterscheiden. Da kannst du nämlich einen Mensch vom Tier unterscheiden. Und, ne? Ich muss jetzt kurz hier die politische Botschaft senden, es tut mir leid.
Ja. Die wahren Rassisten bringen ihren Einkaufswagen nicht zurück.
Das habe ich so nicht gesagt, aber das könnte man so gemeint haben.
Oh je, oh Gott. Lass uns schnell über was anderes reden. Coronavirus R-Wert.
Yay.
Nee, weil ich muss sagen, jetzt gerade vor dem verlängerten Wochenende hat es mich tierisch aufgeregt. Permanent auf meinem Handy-News-Ticker kam von wegen...
Der R-Wert steigt.
Genau, R-Wert steigt dramatisch vor Feiertagen. Ich dachte mal so...
Genau, von 1,12 auf 1,13.
Leute. Ja. Und das wollte ich zum Anlass nehmen, um mit dir mal ein bisschen darüber zu diskutieren, über diesen R-Wert und die Sinnhaftigkeit aktuell davon. Weil, falls du dich erinnerst, ich hatte den R-Wert ja schon ganz zu Anfang von diesem ganzen Kram schon mal erwähnt und erklärt gehabt als Basisreproduktionszahl. Ich glaube, das war in der Folge, wo ich dann auch noch gesagt habe, so hier in Deutschland kriegen wir gar nicht viel von Corona mit.
Ja, genau. Never mind.
Ja. Und ja, sag du doch erstmal, was hältst du von diesem R-Wert?
Ich habe nur mitbekommen, dass das Robert-Koch-Institut alle zwei Wochen oder alle zwei Tage eher die Berechnung und die quasi die Definition von diesem R-Wert ändert. Und demnach halte ich den für totalen Schrott, weil wie willst du dich auf eine Zahl verlassen über einen Wert quasi, den du übrigens bewerten sollst, wenn dich die Bewertungskriterien dann dauernd ändern. Ja. Ich gebe da relativ wenig drauf.
Finde ich schon mal gut. Nee, ja. Also nochmal zum Grundsätzlichen sozusagen. Also das, was ich ursprünglich da in dieser Anfangsfolge mal, wo das erste Mal bei uns aufkam mit dem Coronavirus, erklärt habe, war eben diese sogenannte Basisreproduktionszahl oder auch R0 da eben genannt. Weil dieser R-Wert ist prinzipiell ja ein Faktor sozusagen, den man eigentlich für wissenschaftliche Modelle mehr nutzen wollte. Oder eben für sozusagen, also einmal auch für Ansteckungen oder so, aber eben auch für andere Verbreitungen nutzen konnte. Und am Anfang war das eben interessant, weil du eben da in Wuhan deine Grundpopulation, was weiß ich, von 10 Erkrankten oder so hattest. Und da konntest du dann eben gucken, okay, jetzt nach einer Woche hatten wir jetzt auf einmal eben 50, sage ich jetzt mal als Beispiel. Da wusstest du dann, okay, dein R0-Wert, also deine Basisreproduktionszahl, liegt bei 5, weil einer ja anscheinend ungefähr 5 Leute angesteckt hat. Das war damals interessant und wichtig zu wissen, weil man ganz initial ja vermutet hatte, es wäre eventuell nur eine Zoonose, das bedeutet nur von Tier auf Mensch übertragbar. Da würdest du dann aber niemals einen R-Wert oder beziehungsweise damals einen R0-Wert hinkriegen, der deutlich über 1 liegt. Mhm. Weil einfach zu selten der Mensch ausreichend Kontakt zu einem infizierten Tier hat in der Regel.
Okay.
Und dann war jetzt im Verlauf, wo das Ganze, also das heißt jetzt halt nur noch R-Wert, weil R0 beschreibt wirklich nur sozusagen den Faktor, wie viele Leute die Ausgangspopulation, die du als Ausgangspopulation definiert hast, anstecken. Und danach hast du dann theoretisch, wie viel dann von diesen Angesteckten weitermachen, wäre dann der R1 sozusagen. Du gehst dann immer von Generation zu Generation eben erhöhst du logischerweise diesen R-Wert. Deswegen nennt man es jetzt einfach nur noch R-Wert, weil es ja die x-te Generation ist mittlerweile, die da sein Unwesen treibt, sage ich mal. Und jetzt ist aber so, also zu Zeiten, wo eben viele Neuinfektionen waren, da macht das ja durchaus Sinn. Aber mittlerweile ist es auch so, dass abgesehen davon, das fand ich auch sehr dubios, dass, wie du schon meintest, das RKI irgendwie 10-mal geändert hat, wie sie es berechnen letztendlich, was das Ganze schon, finde ich, unglaubwürdiger erscheinen lässt, ist es so,
je... Ja, du kannst doch nicht mehr vergleichen, dann, wenn eben die Berechnungsmethode ist, dann kannst du die Werte nicht mehr miteinander vergleichen. Eben,
genau. Und es ist halt auch so, dass je kleiner natürlich deine Population ist, desto schwerer fallen halt Schwankungen auch ins Gewicht. Weißt du, wir hatten jetzt ja irgendwie die letzten Tage immer, ich weiß jetzt gerade nicht, irgendwie, ich glaube 400, 500 Neuinfektionen oder so. Wenn du dann natürlich so einen Fall hast wie dieses eine Hochhaus da mit dieser Großfamilie in Göttingen oder so, das haut dir natürlich einen vollkommenen Ausreißer in deine Statistik rein. Kein Wunder, dann natürlich.
Das ist aber nicht repräsentativ dann.
Eben, natürlich steigt dann der R-Wert an, weil du dann plötzlich mehr Infektionen hast. Aber das ist ja ein absolut lokales Geschehen gewesen und eigentlich kein generelles Problem.
Das ist ja dann auch gut einzudämmen, weil wenn du da dann den Riegel vorschiebst, dann ist dann das auch nicht mehr aussagekräftig.
Ja. Und was natürlich auch noch problematisch ist bei dem Ganzen, ist, dass es eigentlich ja ein Wert aus der Vergangenheit ist. Weil du hast ja immer bei diesem R-Wert ist es ja so, dass du den berechnest anhand von Daten, die in der Vergangenheit liegen.
Ja.
Weil du musst ja wissen, wie viele Leute waren erkrankt und wie viele Leute haben sich dann wahrscheinlich angesteckt. Und aktuell ist es halt, oder jetzt beim Coronavirus ist es so, dass der R-Wert eigentlich die Ansteckungssituation vor ungefähr 8 bis 13 Tagen widerspiegelt, was dir dann ja für den aktuellen Tag, wo du den R-Wert erhältst, eigentlich überhaupt nichts bringt.
Das ist schön für die Statistik.
Du weißt, okay, in der Vergangenheit hätten wir es eventuell besser machen können. Aber jetzt für den Ist-Status kannst du ihn eigentlich nicht, finde ich, richtig gebrauchen. Deswegen sehe ich das eigentlich so wie du und finde generell, dieser R-Wert ist mittlerweile am Anfang und prinzipiell für die Forschung ist es ein guter und richtiger Wert, das möchte ich gar nicht bestreiten. Es ist ein anerkanntes statistisches Mittel auch, aber für unsere aktuelle Situation ist er in meinen Augen eigentlich absolut ungeeignet.
Hast du denn einen Wert, der besser geeignet ist?
Dazu komme ich jetzt nämlich, weil
ja, das wäre nämlich interessant, weil
hab natürlich nicht ich alleine gehabt auch, sondern auch viele andere Leute. Und jetzt hat das sogenannte Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung, das ZI, eine eigene, jetzt keine eigene Kennziffer kann man eigentlich sagen, aber ein eigenes Berechnungsmodell rausgebracht, was ich wesentlich besser und realistischer finde. Weil die haben eben gesagt, so letztendlich, was man mit dem R-Wert ja erzielen will und mit der Beobachtung der Neuinfektion, ist, dass du eben verhinderst, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Weil ich meine, ausgerottet kriegen wir den Coronavirus jetzt nicht ohne Impfstoff oder wirklich gutes Medikament. Der wird uns jetzt noch eine Zeit lang begleiten. Wir wollen ja eigentlich nur verhindern, dass die Neuinfektionen pro Tag uns um die Ohren fliegen.
Ja.
Und das, um das eben abzuschätzen.
Um unser medizinisches System nicht zu überlasten.
Genau. Und die haben jetzt eben eine sogenannte Belastungsgrenze definiert. Und zwar nehmen die dafür die Anzahl an intensivmedizinischen Betten und davon 25%, weil die normalerweise jetzt aktuell freigehalten werden für Corona-Patienten. Dann der Anteil an intensivpflichtigen Corona-Patienten, weil ja nicht jeder, der Corona infiziert ist, braucht auch ein Intensivbett. Und das sind schätzungsweise 5%. Und die durchschnittliche Behandlungsdauer auf den Intensivstationen, was Pi mal Daumen 10 Tage sind, bei Patienten, die intensivpflichtig eben werden. Und allerdings ist es halt auch so, dass es logischerweise von Bundesland zu Bundesland krass sich unterscheidet. Jetzt ist so, dass in dem Register, wo die ganzen Intensivbetten registriert werden, sind aktuell 32.828 Intensivbetten registriert. Und das würde nach deren Berechnungsformel wäre dann die Belastungsgrenze bei 16.414 Neuinfektionen pro Tag deutschlandweit.
Mhm.
Das wäre die Belastungsgrenze. Aber wenn du sozusagen die Belastungsgrenze erreicht hast, ist es ja eigentlich schon ein Ticken zu spät. Deswegen haben sie nochmal das Ganze runtergerechnet auf eine sogenannte Interventionsgrenze.
Ah, wo quasi eine Red Flag.
Genau, eine Red Flag. So wie es im Prinzip es jetzt ja auch schon gab, dass pro Kreis nicht mehr als 50 Neuinfektionen pro Woche kommen dürfen. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt auch wieder ein sehr, also das war ja ein Wert, der sozusagen deutschlandweit angelegt wurde. Jetzt ist aber ja so, dass nicht alle Kreise und alle Länder gleich viele Intensivbetten pro Kopf haben.
Mhm.
Und deswegen haben die eben von dem ZI jetzt eine Tabelle rausgebracht, das hänge ich auch wieder in die Shownotes, wo du für jedes Bundesland eine Interventionsgrenze siehst.
Ach, quasi auch so für jedes Bundesland.
Okay. Genau, also zum Beispiel jetzt als Beispiel, Nordrhein-Westfalen hat als maximale Neuinfizierte pro Tag als Interventionsgrenze 1281 definiert.
Das klingt nach einem vernünftigen Wert.
Ja, das
also mit dem kann man arbeiten.
Genau, und das ist halt so der Wert, wo die sagen, okay, wenn der erreicht ist, sollte man wieder halt irgendwelche Beschränkungen oder zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um eben dann nicht zu schnell die Belastungsgrenze zu erreichen, um dann eben das Versorgungssystem nicht zu überlasten. Und wie gesagt, das ist halt super unterschiedlich, weil passenderweise zum Beispiel Bremen ist ja super klein, logischerweise als Bundesland, da liegt diese Interventionsgrenze bei 49 Neuinfizierten pro Tag.
Ja, okay.
Macht ja auch Sinn, logischerweise.
Naja, wobei man ja sagen könnte, die einzelnen Bundesländer könnten sich ja dann auch noch aushelfen untereinander.
Klar, will man natürlich im Notfall auch machen, aber du brauchst halt irgendwas zum Definieren.
Für die Red Flag, ich finde das vollkommen in Ordnung, dass man so einen Red Flag hat, dass man sagt, so ab jetzt sollten wir wieder aufpassen.
Ja. Und was auch noch interessant ist, die Bundesländer sollten basierend auf deren Ressourcen und den aktuell auch gemeldeten Infektionen, also hier für diese Berechnung war der 7.5., also ist jetzt schon ein bisschen älter, der Stichtag, basierend auf den damals sozusagen gemeldeten aktiven Infektionen und den verfügbaren Intensivbetten und eben dieser Interventionsgrenze ergeben sich auch unterschiedliche Reaktionszeiten, die du haben musst.
Ah, okay.
Zum Beispiel, also Baden-Württemberg hat die kürzeste Reaktionszeit. Die müssten, wenn sie diese Interventionsgrenze erreichen, innerhalb von einem Tag Maßnahmen eigentlich verabschieden, um effektiv das abzubremsen, die Entwicklung.
Oha, das ist aber nicht viel Zeit.
Genau, wohingegen zum Beispiel das Saarland hätte sogar 25 Tage.
Okay, wie kommt das?
Weil die einfach relativ wenig Infizierte zu dem Zeitpunkt generell schon hatten und pro Kopf relativ viele Intensivbetten.
Ah, okay.
Die eben freigehalten werden dafür.
Gutes Saarland.
Ja. Aber im Schnitt kannst du allerdings sagen, also wie gesagt, Baden-Württemberg ist sehr knapp eben mit einem Tag, Rheinland-Pfalz mit zweien auch. Aber im Schnitt kannst du sagen, hast du ungefähr eine Woche über alle Bundesländer gesehen.
Ja gut, da, eine Woche finde ich, da, das ist ja angemessen Zeit, um zu reagieren. Also, also genau. Ein Tag oder zwei Tage finde ich, das ist schwierig. Aber
klar, absolut.
Ja,
ja, und das wollte ich eben jetzt in dieser Diskussion nur mit dir mal besprochen haben, weil ich finde diesen das ist so unnötige Panikmache, gerade jetzt mit diesen vor den Feiertagen drastischer Anstieg, denke ich mir so, Leute, was bringt uns das jetzt?
Aber du hast da, glaube ich, den Nagel auf den Kopf genommen. Es ist halt wieder, die brauchen halt wieder irgendwas, die müssen wieder irgendeine Sau durchs Mediendorf treiben quasi. Ne?
Ja, aber das ist, finde ich, der absolut falsche Zeitpunkt für sowas jetzt.
Ja, das macht halt auch absolut keinen Sinn. Und also alles auf diesen R-Wert zu stützen. Und vor allen Dingen, also weil ich mir das für die Reproduktionsrate bei einem, wir haben ja momentan nicht mehr ein riesiges Infektionsgeschehen. Das heißt, lokale, bei der Berechnungsmethode schlagen halt lokale Großereignisse, wie jetzt auch hier in Hückelhofen ist ja auch da so, dann in so einem DPD-Lager, ja, das ausgebrochen. Genau. Oder bei uns in St. Augustin bei meinen Eltern, da in dem Flüchtlingsheim. Ja. So welche Aktion, dann hast du halt natürlich einen riesengroßen Sprung in dem R-Wert, der aber total unaussagekräftig ist, weil es leicht einzudämmen ist.
Lokal hast du halt wirklich ein Problem, aber das kannst du dann eben auch handhaben, lokal. Aber nur dadurch, dass eben, wie gesagt, wie du schon meinst, da irgendwie in einem DPD-Ding oder in einem Flüchtlingsheim bei uns, müssen ja nicht die Leute in Berlin auf einmal mehr Corona-Schutzmaßnahmen treffen.
Exakt. Das ist ja grundsätzlich erstmal falsch, dass es mittlerweile, weil es nur noch so lokal ist und nicht mehr flächendeckend ist, dann absolut die falsche Kennzahl ist.
Ja.
Um irgendeine Red Flag zu setzen. Eigentlich müsste man mittlerweile ja fast schon kleinschrittiger vorgehen, noch als Bundesländer, sondern so vielleicht sogar auf Kreisebene runtergehen.
Naja, wie gesagt.
Weil selbst auch bei zu Hochzeiten konntest du nicht, noch nicht mal sagen, hier zwischen Heinsberg und Aachen, dass du sagen kannst, das kannst du in einen Topf schmeißen, weil das halt noch so ein großer Unterschied war.
Ja, deswegen, diese 50 Neuinfektionen pro Woche waren ja auch pro Landkreis festgelegt, wobei das dann halt auch, das ist halt auch wieder nicht individuell genug. Deswegen finde ich diesen Ansatz da, den das ZI hatte, schon gut für die Bundesländer. Stimmt. Ich meine, theoretisch kannst du das natürlich auch nochmal auf Landkreisebene berechnen. Aber ich glaube, das ist dann auch wieder unrealistische so Sisyphusarbeit.
Ja, vor allen Dingen hast du dann halt wieder, dann wie das nämlich auch war, wenn du dann so Lokalereignisse hast, dann, ja, dann ist die sind jetzt schon über die Neuinfektionszahlen, die müssen jetzt wieder alle in den Lockdown. Und du denkst so, wieso? Es ist ein lokales Großereignis. Ja. Und dann halt ein ganzes Bundesland durchzumachen, ist halt, das ist halt dann auch tatsächlich unverhältnismäßig. Vor allen Dingen, weil ja, wie ich das jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, diese Lokalereignisse, die sind ja auch deutlich besser einzugrenzen, als wenn du so einen Flächenbrand halt hast. Weil die Leute kannst du ja dann gut isolieren.
Ja. Ich denke auch, dass mit diesen Grenzen, die sich da eben errechnet haben. Das
hört sich deutlich sinnvoller an.
Genau, ich meine, auch wenn du dann eben in dem Bundesland, sag ich mal, ein Lokalereignis hast, was dann dazu führt, dass du diese Interventionsgrenze erreichst, reicht es ja schon, wenn du dann siehst, okay, in diesem Bundesland ist irgendwas im Argen, wo dann genau dieses Problem steckt, das kannst du dann ja individuell beleuchten.
Ja, aber das heißt ja dann noch als Interventionsgrenze.
Als Vorfilter, um zu gucken, so okay, vielleicht sollte ich da mal genauer hingucken, ist das ja eigentlich perfekt geeignet.
Ja, exakt. Das heißt ja nur Interventionsgrenze, dass man irgendwie intervenieren soll. Also ich schaue mir das mal an und dann überlege ich mir, was ich tun soll. Gut, bei einem Tag habe ich da relativ wenig Zeit für, aber wenn ich eine Woche Zeit habe, kann ich die Situation erstmal genau die Lage einschätzen. Was muss ich machen? Ich muss vielleicht nicht das ganze Land in den Lockdown wieder schießen, sondern nur halt vielleicht die Stadt oder die Lokalität oder sowas. Ja. Also ich kann dann intervenieren, wie auch immer das dann aussieht.
Ja.
Finde ich gut. Finde ich wirklich gut.
Haben wir das auch geklärt.
Ja, und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit schon weiß ich nicht, ob ich mein Diskussionsthema nicht aufs nächste Mal verschieben sollte, weil ich habe keine Lust, das jetzt eigentlich so durchzurushen. Einfach nur, damit wir es weg haben. Das wäre, dann wird es auch wieder so lang und irgendwie kacke. Und du hast ja auch noch hier dein Fun Fact und sowas. Dann würde ich sagen, nämlich, dass ich das einfach beim nächsten Mal mache.
Okay, gut, können wir so das machen. Dann halte ich mich nächstes Mal mit einem Diskussionsthema zurück.
Ja, ich habe ja auch am Anfang so lange, ich habe am Anfang fast eine halbe Stunde gequatscht.
Ja gut, das stimmt auch wieder. Gut.
Es geht uns ja nichts verloren. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Oh mein Gott, diese Sprüche. Ja.
Ich bin gut da drin im Sprücheklopfen.
Gut,
schade, ich hatte da echt Bock drauf auf das Thema. Aber
ja, mich hat es auch echt interessiert, muss ich gestehen.
Ja, aber dann muss das jetzt leider als Cliffhanger dienen, weil ich möchte es jetzt nicht in 10 Minuten durchrushen. Das würde dem Thema nicht angemessen.
Gut, dann, wie du schon meinst, dann schieben wir es einfach auf unsere nächste Folge. Dann mache ich ohne Halt sozusagen weiter und komme zu meinen beiden Fun Facts, die ich mitgebracht habe. Das erste war Gin bei Allergie. Wie du schon anfangs gehofft hattest, nein, ich kann dir das leider nicht als Medikament geben gegen deine Allergie.
Mies.
Ja, leider. Ich hatte auch, als ich davon gehört hatte, da hatte ich auch mehr Hoffnung gehabt. Und zwar war das ein Artikel im Journal of Allergy and Clinical Immunology aus England. Und zwar mit dem Titel Alcoholic Drinks, Important Triggers for Asthma. Und da ging es einfach nur generell darum, dass viele Asthmatiker und Allergiker festgestellt haben, dass sie nach dem Genuss von alkoholischen Getränken vermehrt Symptome haben. Und hatten dann eben da eine Umfrage gemacht unter 366 Asthmatikern bzw. Allergikern. Und davon haben, jetzt muss ich gerade nochmal schnell schauen, wo ich mir das rausgeschrieben hatte, 32% angegeben, nach dem Alkohol schon mal, also nach Alkoholkonsum, schon mal einen Asthmaanfall erlitten zu haben. Jetzt ist natürlich die Frage, warum?
Okay. Lag es am Alkohol oder?
Genau, weil Alkohol ist in dem Fall nämlich nicht gleich Alkohol, beziehungsweise es kommt mehr darauf an, auf das Gesamtgetränk.
Alkohol ist nicht gleich Alkohol. Eigentlich ist chemisch gesehen Alkohol immer Alkohol.
Ja, es kommt halt auch das Gemisch an. Also besonders schlimm sind wohl Weine, weil die nämlich unter anderem Sulfite eben enthalten zur Haltbarmachung und die anscheinend Asthma und allergische Reaktionen triggern können.
Ja, das habe ich auch schon mal gehört.
Genau, und da haben sie dann eben geguckt, haben sie Tests gemacht, welches alkoholische Getränk denn besonders verträglich ist, sage ich mal. Und da haben sie eben herausgefunden, dass Gin an sich halt, also ich meine, Gin ist halt hochprozentig, sprich, du brauchst kein Konservierungsmittel, das ist schon mal gut, aber das hast du ja bei allen hochprozentigen Sachen, also es ist jetzt nicht nur speziell bei Gin. Aber gerade Gin hat, warum, wurde jetzt gar nicht weiter beleuchtet, aber hat an sich auch noch besonders niedrige Histamin-Level. Und Histamin ist ja so der Botenstoff, der für allergische Reaktionen und Asthma sorgt im Körper. Deswegen kann man sagen...
Also war das eher Reverse Engineering.
Genau, also kann man sagen, Gin ist eigentlich das perfekte Getränk für Allergiker.
Also es hilft nicht gegen Allergie, aber es verschlimmert sie nicht.
Genau.
Es macht es am wenigsten schlimmer.
Genau, sozusagen.
Wenn man aber trotzdem wenn man zu viel davon trinkt, hat man aber trotzdem andere Probleme.
Korrekt.
Korrekt. Ah, verdammt, schade.
Tja, muss ich dich leider enttäuschen.
Ärgerlich. Was kannst du uns denn aber über Active O2 sagen?
Ja, und zwar bin ich da, also ich hatte jetzt durch Zufall nochmal die Werbung einfach im Fernsehen gesehen über dieses Getränk, wie du schon richtig meintest, Powerstoff mit Sauerstoff, heißt ja immer der Werbeslogan. Und dann hatte ich mich daran erinnert, dass wir das schon mal in der Uni beleuchtet hatten, inwiefern das überhaupt Sinn macht sozusagen. Weil ich meine, primär nehmen wir ja unseren Sauerstoff über unsere gute alte Lunge auf und atmen ganz einfach.
Vollkommen veraltete Technologie.
Ja, ne? Dass wir uns damit einfach nur abfinden. Nee, und...
ist ja auch nicht so, dass in Wasser auch kein Sauerstoff drin wäre.
Eben. Und aber die werben ja damit, dass das eben Sauerstoff angereichertes Wasser ist und dass die Leistungsfähigkeit erhöhen soll.
Aha.
So, jetzt ist es so, ja, es stimmt, es ist definitiv mit Sauerstoff angereichert. Das ist Fakt. Also da machen sie uns nichts vor. Allerdings gibt es keinerlei Beweise dafür, dass es wirklich die körperliche Leistung verbessert.
Gewirbeltes Wasser quasi.
Genau. Also sprich, es gab keine Studie, die nachweisen konnte, dass eine signifikante Leistungssteigerung durch den Konsum von diesem Wasser sozusagen okay. stattfand. Aber jetzt habe ich das Ganze mal noch ein bisschen
tiefer gegraben.
Nicht tiefer gegraben, nicht? Aber ein bisschen rumgesponnen, muss man eigentlich Ach so. Sagen. Und zwar habe ich mir überlegt, so, okay, das Ding ist mit Wasser angereichert. Wäre es möglich...
Mit Sauerstoff.
Genau,
das Wasser, Wasser ist mit Wasser angereichert.
Das ja, Wasser genau. ist mit Sauerstoff angereichert. Was also könnte man unsere Atmung durch das Trinken von dem Zeug ersetzen? Und wie viel müsste man dafür trinken?
Atmen.
Nee, trinken.
Achso, trinken, wenn man die Lunge quasi genau, obsolet
also,
machen
Es ging mir auch Wasser. Darum, ob wir über, also wie gut wir überhaupt Sauerstoff, sage ich mal, über unsere Eingeweide aufnehmen können.
Um ja, das wäre ja
weil es ist schon ja. prinzipiell so. Also wir nehmen auch über unsere Darmschleimhäute heute und so weiter, nehmen wir schon auch Sauerstoff und Gase eben auf. Aber halt normalerweise in so geringem Ausmaß, dass es irrelevant ist eigentlich für die Oxygenierung unseres Blutes.
Ich mag den Gedanken.
Jetzt habe ich, also man muss dazu sagen, das ist absolut nicht hochwissenschaftlich. Ich habe viele Annahmen gemacht, wovon ich überhaupt nicht weiß, ob sie stimmen. Weil ja, dazu natürlich, das interessiert halt keinen. Ne? Genau, ja. Das ist halt eine Quatschrechnung. Ich bin aber davon ausgegangen, dass wir uns, dass das Ganze sozusagen bei, dass unsere Umgebungsbedingungen 20 Grad Umgebungstemperatur sind, bei 1 Bar Umgebungsdruck, also 1013 Hektopascal, mit einer Sauerstoffsättigung der Umgebungsluft von 20%, also unsere normale Atemluft, um erstmal sozusagen das Ist festzustellen. Und dann habe ich geguckt, wie viel Sauerstoff nehmen wir denn eigentlich auf. Ich bin davon ausgegangen, wir reden von einem jungen Erwachsenen, also unser eins, sage ich mal, durchschnittlich 20 Atemzüge pro Minute ungefähr, mit einem durchschnittlichen Atemzugvolumen von 500 Milliliter. Das sind eigentlich so in der Physiologie immer so die Standardwerte, sage ich mal, dafür. Ja. Bei diesen Bedingungen atmen wir pro Minute 2,82 Gramm Sauerstoff ein, von denen wir allerdings dann auch nur 0,7 Gramm aufnehmen. Weil, das ist nämlich auch immer wieder, was Leute dann zum Teil fragen bei Erste-Hilfe-Kursen oder so, weil ich meine, man macht ja Mund-zu-Mund-Beatmung und dann kommt auch die Frage so, ja, aber unsere Ausatmenluft, die hat doch keinen Sauerstoff. Stimmt natürlich nicht.
Da ist noch relativ viel drin.
Wir atmen nämlich von, also wie gesagt, wir atmen 20% Sauerstoffgehalt ein und atmen 15% davon wieder aus. Also wir nehmen eigentlich nur ein Viertel von dem Sauerstoff, der in der Luft enthalten ist, auf.
Ja, dann ist da ja noch massig genug drin.
Genau, also für die Beatmung reicht es allemal. Gut, und jetzt habe ich eben geguckt, dieses Active O2 hat einen Sauerstoffgehalt von 225 Milligramm pro Liter.
Ach du heilige Scheiße, ich I know, jetzt, oh Gott.
Ja. Du weißt, warum ich diese Rechnung machen wollte.
Ja.
Jetzt habe ich erstmal so ganz banal gerechnet, wenn bei dieser Konzentration müsste man, wenn man das einfach hochrechnen würde, auf diese 0, also auf dieselbe Stoffmenge, sage ich mal, auf diese 2,82 Gramm, müsste man schon 12,5 Liter pro Minute trinken. Aber jetzt ist es ja so...
Druckbetankung.
Genau, das ist schon...
Ja, und jetzt kommt noch der.
Sportlich, würde ich sagen.
Und jetzt kommt noch der Knackpunkt.
Genau, jetzt kommt noch der Knackpunkt. Letztendlich funktioniert das Ganze ja nur durch ein Stoffkonzentrationsgefälle, diese Diffusion. Wir haben ja keine aktiven Transporter für die Sauerstoffaufnahme, sondern es geht ja nur dadurch, dass eben in unserem venösen Blut weniger Sauerstoff drin ist und dann eben die Umgebungsluft durch Diffusion das eben anreichert wieder.
Ja.
Jetzt ist es so, dass du schon ein Konzentrationsgefälle und Gefälle sozusagen hast von 30%, wenn du das bei der Sauerstoffkonzentration dir in dem Wasser anguckst und eben in der Luft. Wobei du dann ja auch nochmal da bedenken musst, dass es physikalisch gelöst ist und in der Luft ist es eben einfach molekular vorhanden. Dann, wie gesagt, diese unterschiedlichen Medien musst du beachten. Dann hast du in der Peripherie, also im Darm, einen anderen pH-Wert, der auch wiederum die, die Aufnahme von Sauerstoff ins Gewebe beeinflusst.
Ah, gut, das.
Und du hast natürlich bei der Diffusion in der Lunge hast du zwischen dem luftgefüllten Raum und deinem Blutgefäß in der Lunge, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es sind, wenige Mikrometer überhaupt nur, die da durch Diffusion überbrückt werden müssen.
Ja, anders funktioniert es mit Diffusion fast auch gar nicht.
Genau. Bei der Magen-Darm-Schleimhaut.
Und viel mehr Oberfläche auch.
Genau, das kommt auch noch dazu. Ja, wobei Oberfläche hast du im Darm ja auch sehr, sehr viel, muss man dazu sagen.
So viel wie in der Lunge?
Weiß ich jetzt nicht.
Naja, wir gehen einfach mal davon aus.
Genau. Ja. Jetzt ist es ja im Magen-Darm-Trakt so, bis du sozusagen vom Lumen, wo sich dann die Flüssigkeit befindet, auch nur in der Nähe von einem Gefäß bist, hast du ja schon viel, viel mehr, also mehrere Mikrometer, wenn nicht zum Teil sogar schon an einen Millimeter, würde ich fast sagen, ran, bis du da überhaupt am Gefäß angekommen bist. Ich habe jetzt dann dafür eben mehrere Annahmen und Sachen gegoogelt, um das halbwegs berechnen zu können. Ich werde das jetzt nicht näher erklären, weil es, wie gesagt, vieles davon wahrscheinlich auch einfach Quatsch ist. Und ich habe auch ein bisschen einfach Erkenntnisse noch aus dieser Vorlesung genommen. Auf jeden Fall komme ich darauf, dass du ungefähr in diesem theoretischen, wahrscheinlich unrealistischen Modell 200 Liter Active O2 trinken müsstest pro Minute, um dich ausreichend zu oxygenieren.
Wobei, da kannst du wahrscheinlich was rausstellen, weil dadurch, dass du da so viel durchschleusen musst, kannst du ganzen Zeitverlust-Therme einfach rausstreichen, weil das einfach...
Ja, ich meine, 200 Liter pro Minute, das sind 5 Liter pro Sekunde? Nee, 3,5 Liter? Ich weiß es gerade nicht. Aber ordentlich was auf jeden Fall.
Was? Pro Minute? 200 Liter pro Minute?
Ja.
Durch 60 Sekunden?
Ja.
3, ein paar zerflitschte?
Ja. Sag ich ja.
Pro Sekunde. Jo. Viel Spaß damit.
Sprich,
ein Einlauf ist da gar nichts.
Ja, du bist aufgepumpt wie so ein Luftballon. Ja,
dann ist der fehlende Sauerstoff dein geringstes Problem.
Oh ja.
Das ist lustig, 200 Liter pro Minute. An Active O2, hast du geguckt, was das kostet? Ja, verrückt.
Ja, das war,
ja, schön,
das
ich habe das letzte Mal meine Dusche schön gerichtet. Meine Dusche schön gerichtet und du jetzt, okay. Also wir gehen demnächst im Gym duschen und fördern 200 Liter Active O2 durch unseren Darm. Schön. Ja, okay, das war jetzt das Wort.
Wahrscheinlich müsste man das Ganze dann noch, also wahrscheinlich wäre das eh ein unrealisierbare Sache, weil ich meine, wahrscheinlich allein dadurch, dass du 200 Liter pro Minute durch deinen Darm durchjagst, würde das wahrscheinlich auch nochmal Diffusion verschlechtern, weil es einfach so schnell an der Schleimhaut vorbeirauscht.
Ja, ja, exakt, genau. Du hast ja gar nicht die Zeit zu diffundieren.
Ja. Gut.
Verguckt. Das Wort zum Sonntag.
Das Wort zum Sonntag. Active O2 eignet sich nicht, um das Atmen
zu ersetzen. Ist für den
Arsch. Oh Gott. Wir sollten aufhören, es wird immer schlimmer.
Ja, damit sind wir ja auch am Ende. Was hast du denn gelernt heute?
Oh, was habe ich heute gelernt? Ich habe heute gelernt, dass... Ja... Prinzipiell ist eine Möglichkeit gäbe, den Güterverkehr auf unseren Straßen zu optimieren mit Hilfe von moderner Technik in Form von diesen von intelligenten Roadtrains, sage ich mal. Aber letztendlich wir eigentlich eine Patentlösung schon auf unseren Schienen haben, die nur einfach mehr nutzen müssten. Und dass der Mensch meistens ein soziales Wesen ist, zumindest bei uns.
Das hast du aber schön gesagt.
Ja. Und was hast du Schönes gelernt?
Ich habe gelernt, dass Active O2 und der R-Wert für den Arsch sind. Zweimal in unterschiedlichen Arschkonfigurationen quasi.
Oh Gott.
Ja. Ja. Und dass man doch mit dem Penis denken kann. man das so sagt.
Um Himmels Willen.
Um Himmels Willen. Das habe ich jetzt wirklich arg verbutschert, oder?
Normalerweise habe ich doch immer diese krausen Assoziationen bezüglich, was ich gelernt habe.
Hey, dein Thema hieß was? Eine Erektion vergisst weniger. Das war so clickbaitig, dass es das hatte gar nichts mit dem Thema zu tun.
Ja, okay, das stimmt.
Ja, nein, also das alte Wirkstoffe, die wir eigentlich für schon andere Dinge benutzt haben, eventuell nochmal auch einen zweiten Use Case haben könnten, über den wir jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht haben. Ja. Das mit dem Active for Tooth in Arsch behalte ich einfach so. Ach ja, und leider kann ich meine Allergie mit Gin doch nicht kurieren.
Nö. Kannst höchstens halt viel Gin trinken, ist irgendwann die Allergie egal.
Ich könnte das Cetirizin im Gin auflösen.
Oh Gott. Mach du mal.
Ja, jetzt ist ja vorbei. Also bis Dezember bin ich ja wieder fix. Erstmal jetzt. Ja.
Dann hast du noch diesmal den humoristischen Rauskehrer vorbereitet.
Oh ja, genau. Und den feuere ich auch so gleich ab. Also, ein Pfarrer, ein Arzt und ein Ingenieur warten morgens hinter einer besonders langsamen Gruppe von Golfern. Der Ingenieur: Was ist los mit denen? Die warten jetzt schon fast eine Viertelstunde. Der Arzt: Hey, da kommt der Greenkeeper. Den werden wir mal fragen. Darauf der Pfarrer: Hallo George, sag mal, was ist denn mit der Gruppe da vor uns los? Die sind ja furchtbar langsam. George antwortet daraufhin: Oh ja, das sind ein paar blinde Feuerwehrmänner. Die haben alle ihr Augenlicht verloren, als sie uns letztes Jahr aus unserem Clubhaus gerettet haben. Seitdem lassen wir sie jederzeit umsonst spielen. Schweigen. Der Pfarrer nachdenklich: Das ist so traurig. Ich werde heute Abend ein Gebet für sie sprechen. Der Arzt schockiert: Gute Idee, ich werde morgen einen Kollegen anrufen, vielleicht kann ich ihnen irgendwie helfen. Der Ingenieur grübelnd: Können die nicht nachts spielen?
Oh Gott. Ja, aber eigentlich eine legitime Frage, muss man ja dazu sagen, ne? Ich meine,
das Spielerlebnis würde für sie unwesentlich verschlechtern und für alle anderen wäre es besser.
Das stimmt.
Ja.
Wunderschön.
Damit sind wir auch am Ende.
Die immer ausgräbst, ey.
Ja, ne? Ich finde ja auch gut.
Ja, gut. Damit sind wir für diese Folge wieder am Ende,
würde ich sagen. Und melden uns dann in 2 Wochen wieder.
Genau, dieses Mal wieder ganz normal in 2 Wochen. Und dann würde ich sagen, bis dahin, mach es gut. Ciao.
Tschüss.